Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist Jens Faultrath und Markus Walter ist heute nicht da, weil er leider unabkömmlich war. Neue Arbeitgeber, neue Aufgaben, neue Rankings, mich als Konkurrent, da hat man halt zu tun. Aber wir haben dafür zwei Gäste da, ihr konntet ja lesen, wir haben Markus Tober hier. Hallo Markus.
Hallo Jens, schönen guten Abend und alle Zuhörer.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und dann haben wir Drasen da von... Kanusa?
Kanusa.de, genau.
Kanusa, also für Kanada, USA, wenn man denkt,
so
was ist das?
Vor, genau, so war das mal vor 30 Jahren gedacht und Kanusa.de für Kanada und USA. War eine lange Diskussion, ob wir C nehmen oder K und okay. Hat sich für C entschieden.
Genau, als ich den Links erstmal gesehen habe, man kannte die Webseite nicht, war ich auch leicht irritiert über das Wort, aber mit der Webseite macht das richtig Sinn und man kann sich dann auch merken. Also muss man ganz ehrlich sagen, hat funktioniert, ich habe es danach immer richtig geschrieben.
Super.
War also gar nicht so schlecht die Entscheidung.
Super.
Und ich höre gerade, wir haben auch noch Frank the Tank da.
Grüß dich, Jens.
Grüß dich. Also ihr sitzt zusammen am Rechner. Siehst du, deswegen sehe ich das hier in dem Skype nicht. Dieses ist ja hier hidden.
Ja, genau. Wir sitzen nebeneinander und teilen den Bildschirm.
Fantastisch. Cool. Das ist dann also sozusagen hidden Skype. Saugeil. So viel Kompetenz an einem Kabel. Ob das unsere Kabel aushalten. Wir werden es erleben. Ja, würde ich sagen, kurze Vorstellung von euch. Drei, wir machen es einfach immer, ich denke, alle drei zusammen. Ganz kurz. Drasen, da du gerade komplett neu bist, ganz kurz Thema, wie bist du eigentlich zu dem Thema SEO gekommen?
Ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht, habe einen Verkehrsunfall gehabt und habe dadurch eine Umschulung bekommen und ich habe mich dafür immer interessiert und habe den Fachinformatiker gemacht und das war vor 4 Jahren. Vor 2 Jahren habe ich ihn dann unfertig gemacht, den Fachinformatiker, und habe mich dann irgendwie online, in den Online-Bereich, sehr für den Online-Bereich interessiert. Und dementsprechend war SEO ein Teilbereich und der hat mich sehr interessiert und das mache ich jetzt teilweise seit 2 Jahren. Und so bin ich dazu gekommen.
Wir müssen dich eigentlich fast mal auf eine Bühne holen, oder? Ich meine, das wäre doch mal eine geile Anmoderation. Wie sind Sie so SEO gekommen? Durch einen Unfall.
Stimmt, wäre lustig, ne?
Das stimmt. Markus, du hast ja eine richtig lange Geschichte.
Ja, das war eine Geschichte. Also bei mir ging es vor 10 Jahren los, so nach dem Flash-Director-Hype, wo nach der ersten Blase viele Leute entlassen wurden, war mein erstes Studium fertig, war eine dankbare Zeit und habe mich damals über Wasser halten müssen mit Webseitenprogrammierung und Leute wollten immer irgendwie in die schönen Suchmaschinen eingetragen werden. Hab das dann übernommen, hab dann gemerkt, dass das halt quasi was bringt. Der Begriff SEO oder Suchmaschinenoptimierung war mir nicht bekannt und habe dann über mein Informatikstudium, was ich dann 2002 angefangen habe, über verschiedene Praktika, 2004 war ich zum Beispiel bei Idealo, vorher bei einer anderen Firma in Berlin, Nomex Media, habe da praktisch über Story-Page-Programmierung, über alle möglichen Sachen im SEO, die technischen, also primär die technischen Sachen kennengelernt und bin so quasi zum SEO gekommen. Also seit schon ein paar Jahren, was sagen.
Das sind ja fast mal 5 Jahre mehr als bei mir. Ist ja schon mal etwas. Ja, war ich richtig schön. Also so richtig oldschool. Das sind Sachen, die habe ich ja gar nicht mit mir erlebt. Das kenne ich ja nur von Erzählung, was da alles funktioniert hat.
Ich meine, die Zeiten waren schon ziemlich cool. Ich meine, es gab ja Suchmaschinentricks und Abacus als Foren und es war halt so eine eingeschworene Clique. Es gab so ein paar Leute bei Abacus vor allen Dingen, wo man nie wusste, wer war das, wo kommen die her. Versteckt haben sich die Leute immer hinter ihrem Pseudonym. Und dann gab es halt mal, Freetender war zum Beispiel einer von diesen Namen, die kamen halt mal rein, haben halt irgendeinen coolen Kommentar hinterlassen und alle haben nur gerätselt, war das jetzt ein Google-Mitarbeiter und dann gab es wirklich Leute, die hatten damals schon krass die Ahnung. Und dann gab es halt wirklich, wirklich gute Diskussionen und der Informationsaustausch in meinen Augen halt damals, weil das so eine eingeschworene Gemeinschaft war, halt wahnsinnig gut. Also ist eine super Zeit, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte.
Tja, ich muss es dummerweise missen, aber klingt cool. Schaue ich immer wieder gerne zu, wenn ihr davon erzählt. Und Frank, wie sieht es bei dir aus?
Du, ja, ich bin eigentlich ganz klassisch zum SEO gekommen, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele in der Branche. Ich habe früher Webseiten programmiert, um mich während der Schule so ein bisschen über Wasser zu halten und habe dann irgendwann festgestellt, dass man mit Online-Werbung Geld verdienen kann. Habe das dann während dem Studium eigentlich auch weiterhin als Hobby betrieben. Als ich dann mit dem BWL-Studium fertig war, bin ich dann zu Booming gegangen und habe dort unter anderem im Scoop dort das SEO gemacht und bin dann vor 1,5 Jahren zu Markus nach Berlin gegangen und leite jetzt hier das Beratungsteam, habe hier so ein recht kompetentes 10-Mann-Team Und ja, wir machen die ganzen SEO-Projekte. Genau, also Analysen, Konzepte, Datenanalysen etc.
Ja. Also dieser komplett 10 Mann in der Beratung ist ja auch nicht wenig so für eine Beratungseinheit.
Ja, das ist ja nur Franks sein innere Team. Das äußere Team mit allem drum und dran ist ja noch ein bisschen größer, aber wie gesagt, wenn es wirklich darum geht, schön, das habe ich unterbrochen, Mann.
Kein Problem.
Genau. Wenn es darum geht, nochmal mal Spezialanalysen bekommt, dann kommt man an Frank halt nicht vorbei.
Das sieht man im Chat immer. Genau, nee, das ist wohl wahr. Und ansonsten, Portale werden betreut. Draßen, bei dir wissen wir es ja, KanUSA. Mit C bitte sehr, mit C, KanUSA. Mhm. Und Markus Linkvendor ist jetzt sicherlich dein uralt bekanntestes Projekt ever.
Ja, Linkvendor ist was die meisten kennen, aber ich sag mal, ich habe damals aus, das darf ich auch ruhig nennen, also ich denke mal, viele kennen es auch, habe vor 8, 9 Jahren mal rein aus Interesse eine Grußkartenseite programmiert. Ja. Du kennst sie vielleicht jetzt sogar, ne? Grußkartenfreunde.de. Und das ist so mein, sag mal, wo ich sagen kann, so privat ist so ein Projekt, was ich von 0 auf 100 gemacht habe. War ganz gut. Jetzt über Kunden, denk mal, würde ich jetzt ungern reden. Das ist ja auch nicht unser Produkt und unsere Know-how dahinter. Aber Linkvendor ist natürlich ein Aushängeschild, absolut.
Das stimmt.
Sollte man Linkhandelsplatz werden und ist es nie geworden, verdammt.
Ja. In manchen Geschäften will man vielleicht auch nicht so viel zu tun haben.
Genau.
So. Genau. Aufgabenfelder im Bereich SEO. Ich glaube, Drasen, das geht jetzt eigentlich mehr als dich. Ich glaube, Markus, bei euch ist alles definitiv. Aber Drasen, was machst du so bei euch in der Company?
Bei uns geht es eigentlich darum, dass wir versuchen, so on-site so viel wie möglich zu optimieren, insbesondere weil wir verschiedene Schnittstellen haben. Wir haben also Typo 3 ist ja bei uns nicht redaktionell geführt, sondern der wenigste Anteil ist redaktionell geführt. Der meiste kommt über Schnittstellen zu uns auf die Webseite. Dementsprechend gibt es verschiedene CMM, Content-Management-Systeme, eine Eigenprogrammierung zum Beispiel, wo die Produktmanager dann ihre Produkte dementsprechend einführen. Mit Texten und alles, was dazu gehört. Meistens ist es so, dass natürlich SEO-mäßig nicht darauf geachtet wird. Es wird nur darauf geachtet, was für Bilder haben wir, beziehungsweise dass der Kunde dementsprechend die Preise zu sehen bekommt. Es ist dementsprechend dann auch wichtig, die richtigen, für SEO-mäßig richtig zu optimieren, damit die richtigen Sachen mit rüberkommen, damit wir das in Typo 3 importieren können. Des Weiteren natürlich gehört die Verlinkung noch dazu und Content. Das sind die Aufgaben, die dazu gehören.
Also schon relativ umfangreich an der Stelle.
Ja, wenn man das so sagen kann.
Ja, also wir brauchen dafür gleich mal 12 Leute. Ja, okay. So, ansonsten würde ich sagen, Spezialisierung und bekannte Eigene hat man ja schon irgendwie, aber große Erfolge, Markus. Du bist ja gleich mal ein bisschen dann hier so teammäßig. Du hast ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Markus war der allererste. Wir haben hier so ein Google Doc, wo wir unsere Fragen drin haben, der hier wirklich was reingeschrieben hat. Das muss ich mir, glaube ich, für den zukünftigen Gäste mal angewöhnen, dass das jeder macht. Finde ich richtig toll. Da weiß ich schon halbwegs, was kommt. Aber du hast dafür auch noch super tolle Sachen reingeschrieben, muss ich feststellen, gerade beim Lesen.
Ich meine, was man jetzt wahrscheinlich hören möchte, ist, was waren gute oder große Erfolge sind irgendwelche Webseiten, Webprojekte. Was ich aber denke, was für mich die größten Erfolge sind, einfach mit der Größe der Firma, die wächst und wächst, einfach alle Leute hinter sich zu haben, ne? Dass Ideen und Visionen unterstützt werden, dass man nicht als der verrückte Typ halt irgendwie abgestempelt wird, der im Prinzip den Rückhalt hat. Und ich meine, wir haben jetzt an der Software ein Jahr lang programmiert, haben halt nichts nach außen dringen lassen und ist natürlich für einen selbst und für Team halt schwierig, wenn man da einfach dicht halten muss und dann halt alle, das ist für mich wichtig. Und der nächste Punkt, der damit zusammenhängt, ist natürlich das Thema Zeit. Ja, wenn man viel Zeit in der Firma verbringt und sein Leben quasi auch für die Firma nochmal gibt, und viele Leute sitzen ja viel häufiger und länger in der Firma als zu Hause mit ihrer Familie, ist auch bei mir hinaus. Ich meine, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und bin halt sehr dankbar, dass halt meine Familie mich halt unterstützt und dass sie das halt auch als Chance sehen und mich da unterstützen. Und ich glaube, ich bin nur deswegen da, wo ich jetzt bin, weil ich halt so eine tolle Familie habe. Und das ist für mich einer meiner größten Erfolge.
Kann man eigentlich nicht besser sagen. Wow, ich komme selber gut rein. Wer hat der einen Lautsprecher an? Jetzt wieder besser. Okay, wir müssen mal ein bisschen aufpassen wegen Rückkopplung. Ich habe mich gerade selber eine Rückkopplung gehabt. Nee, aber ist natürlich eine absolut wichtige Sache. Also sehe ich eh nicht. Also wenn ich hier nicht so viel Zeit hätte zu arbeiten, könnte ich es auch gar nicht tun. Also man braucht schon irgendjemanden haben, der den Rücken frei hält, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber natürlich bei dir ein Team ein Jahr lang, wenn man an was arbeitet, mit dem man ja auch verbunden ist. Und das sieht man ja. Ich war auf der Demexo, man soll es kaum glauben. Aber ich war sogar bei euch auf dem Stand. Man hat ja auch gesehen, da ist die Stimmung gut. Und das am zweiten Messetag. Dann hängt man auch an so einem Produkt dran und dass man da nicht drüber reden kann, das ist schon, glaube ich, auch bestimmt keine einfache Zeit gewesen für die Mitarbeiter.
Ja, klar.
Wenn man da so ist. Frank, oder? Wie ging's dir? Wolltest du nicht auch jedem sagen, höhö, da kommt was?
Nee, also ich backe ja etwas kleinere Brötchen als Markus. Ich habe noch keine Familie, bin auch nicht liiert, deswegen habe ich eigentlich ja noch viel mehr Zeit für meinen Beruf, aber bin eigentlich für mich selber, ist es irgendwo ähnlich. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ein cooles Team habe, dass ich eine coole, auch den Nachbarteams viel Unterstützung kriege, dass wir einfach coole Sachen machen und letzten Endes, dass ich mir konstant so eine Begeisterung fürs Thema bewahrt habe und trotz des Wettbewerbsdrucks, der technischen Komplexität eigentlich jeden Morgen noch dann aufstehen, total Bock drauf habe. Und deswegen würde ich auch eher so sagen, dass die größten Erfolge eher im persönlichen Bereich sind, dass ich halt Beruf, Sport und Freunde prima auf die Reihe kriege und ich denke mal, dass das heutzutage viel wichtiger ist, als mit irgendwelchen Short-Shell-Keys temporär auf Platz 1 zu ranken. Bei eigenen Projekten, bei Kundenprojekten ist natürlich noch was anderes, das ist natürlich dann großartig.
Genau, und temporär sowieso nicht, wenn dann für immer.
Ja, genau.
Das heißt, das Netz ist für immer, Veränderung ist woanders. Nee, das war falsch, egal. Ja, und dann würde ich mal sagen, das mit den Tools, die Frage übt sich ja bei euch, aber Drasen, benutzt ihr irgendwelche Tools intern?
Wir nutzen momentan die SEO Power Suite und dort benutzen wir dann vom Rank Tracker bis Link Assistent alles.
Das kenne ich gar nicht.
Ja, du google mal danach,
hat SEO Power Suite. Das werde ich dann mal tun müssen.
Keine webbasierte, das ist halt eine Software, die man sich installiert und dann hat man die Möglichkeit, dann die jeweiligen Abfragen, die man gerne haben möchte, auszuführen.
Ah, okay, klar. Ich verstehe, macht Sinn. Hassan hat natürlich diverse Nachteile, das ist ja klar. Also
logisch, das wissen wir.
Keiner im Urlaub Daten fehlen, oder dass man alle im Urlaub Daten fehlen.
Richtig, deswegen sind wir auch dabei, um zu gucken, was für neue Tools oder bessere Tools es gibt. Das ist aber natürlich auch ein Nachteil bezüglich Google, die dann irgendwann auch sagen, wenn man es auf derselben IP laufen hat, zu viele Suchanfragen und so weiter und so fort. Also es hat einige Nachteile.
Was richtig lustig wird, wenn ich mal kurz abschweiche, ist natürlich, wenn du dann sich so im Haus Leute anfangen, die sagen, ah, SEO ist gar nicht so verkehrt, finde ich auch interessant. Und dann fangen die an, sich ihre Browsers mit so Plugins zuzukleben, wie SEOquake etc. pp. Und dann ist halt mal so eine Telekom-IP-Range gesperrt, weißt du, so für die Mitarbeiter, was dann gleich mal so ziemlich viele Leute erwischt. Hat man alle schon gehabt. Und dann rufen sie bei uns an und sagen, wir sind gesperrt, könnt ihr da mal anrufen? Da steht so irgendwie und ihr habt da irgendwas mit diesem Google zu tun. Dann sage ich, ja nee, ihr müsst halt mal gucken, dass die Leute nicht so bedockte Plugins hier zu Tausenden nutzen. Das ist sonst ein bisschen dämlich. Aber das Problem hatten wir auch schon. Aber hat da Google gelernt, offensichtlich bei uns, dass da halt ziemlich viele Mitarbeiter mit einer IP unterwegs sind, weil das hatten wir jetzt schon seit gutem Jahr nicht mehr gehabt. Und das hat sich eigentlich das Verhalten intern nicht geändert. Aber das war eine Zeit lang echt ein Problem. Ständig Captchas ausgefüllt.
Genau, also das Problem haben wir momentan seltener, aber es ist natürlich dementsprechend, weil es ein bisschen gesteuert wird, wann wir die Abfragen machen. Aber es ist natürlich nicht optimal, auf alle Fälle.
Das stimmt. Cool. Nee, dann würde ich sagen, nette Vorstellung. Ich glaube, jetzt weiß jeder, wer ihr seid. Und kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir aus den Kommentaren zur letzten Sendung noch eine Rückfrage gehabt von einem netten Menschen, der da hieß Business Experte. Ich hoffe, Junge, du bist auch so gut wie dein Name. Ansonsten gab es hier die Frage, wie es ist, mit so etwas wie, weil Herr Dant ist jetzt hier Google, ich werde euch dann gleich auch mal fragen, wie ihr das Thema seht, Google Traffic Bremse, von wegen irgendwie, wenn halt die Domain nur für 5000 Rankings gut ist, dann gibt es halt auch nur 5000 Rankings. Und wie man damit umgeht, und weil ich ja meinte, Informationsarchitektur klatschen vor Linkbuilding. Und da hat er Rückbildung gebeten. Und da ist mal ganz klar, warum ich das immer sage. Erstens, warum ich sage, Informationsarchitektur vor Linkbuilding ist, wenn ich die Informationsarchitektur glatt ziehe, ändere ich meistens die URL-Struktur. Und dann vorher Linkbuilding zu machen, ist einfach etwas doof, einfach von der Reihenfolge her. Das hat jetzt, ist noch keine Aussage in der Gewichtung der Wirkungsweise, sondern einfach, in welche Richtung laufe ich. Einen Schritt vor dem, also nach dem anderen und so weiter. Und halt nicht erst fliegen und dann laufen. Oder wie das auch immer bei diesem Karate-Kit war. Das erstmal zu dem Thema. Ansonsten ist es so, dass man auch durch eine Änderung einer Informationsarchitektur natürlich seine Rankings schieben kann. Ich muss nicht zwingend mehr haben, ist immer schön, aber manchmal hat man auch Rankings an Ecken, wo man sie gar nicht gebrauchen kann. Und durch die Optimierung kann man einfach den einen Scheiß verlieren und dafür den anderen bekommen, der dafür besser konvertiert und mit dem man mehr Geld macht. Und das kann man halt immer machen, sozusagen Optimierung bei einer bestehenden Verlinkung. Nichtsdestotrotz muss man halt irgendwann gucken, dass man noch einige Links mehr organisiert. Das hilft immer. Einige viele helfen natürlich dann noch mehr, wenn sie natürlich auch entsprechend gut sind. Das ist sozusagen unsere Reihenfolge, mit denen wir arbeiten. Aber wir laufen auch immer schon bei bestehenden Seiten los. Wenn man natürlich komplett neu anfängt, auch dann macht man eigentlich seine Informationsarchitektur vorher, außer man hat eh nur so ein Einseiter, weil es ein sehr schmales Geschäftsmodell ist, was jetzt nicht heißt, dass man nicht viel Geld mit einem schmalen Geschäftsmodell, aber im Dating habe ich jetzt meistens keine riesengroßen Informationsarchitekturen zu bauen, weil es doch ein relativ einfacher Use Case ist, der abgebildet wird. Da kann man natürlich den Arbeitspart relativ schnell abhandeln und fast schon überspringen. So, das ist mein Statement. Markus, wie macht ihr das, wenn ihr da Kunden beratet? Oder Frank, Entschuldigung, du bist ja der Berater.
Also, ich glaube es, um ehrlich zu sein, also ich gehe schon stark in deine Richtung, aber sowas wie da jetzt steht, dass Google einer Website ein gewisses Maß an Traffic zubilligt, wie jetzt zum Beispiel so ein Kontostand, und du sagst dann, okay, jetzt kriegst du nur maximal 5000 Rankings, das glaube ich nicht. Also das habe ich noch nicht gesehen. Wenn es einer mal belegen kann, lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber da gibt es so viele andere Faktoren, wie du auch gesagt hast, die damit reinspielen, dass ich das eigentlich nicht denke.
Und was Analyse angeht, Jens, machen die natürlich individuell auf das Geschäftsmodell ausgelegt. Ne? Wenn du, wie du selber sagst, eine schmale Seite hast, die wirklich sehr schmal, auch was die Konvertierung angeht, ausgelegt ist, dann sieht die Informationsarchitektur dementsprechend aus. Ich meine, du hast ja immer vorher das Gespräch mit dem Produktmanagement, mit dem Marketing und so weiter, um zu erkennen, was ist denn das überhaupt für ein Geschäft? Muss es skalieren? Werden aus 100 Content-Items irgendwann mal 10.000 oder 100.000 oder 1 Million? Und dementsprechend muss die Seite strukturiert sein, dass sie halt wachsen kann. Ne? Guck dir eine gute Frage an zum Beispiel. Die sind so aufgebaut, dass sie halt einfach mit der Anzahl der Fragen und Antworten wachsen können. Ne? Stell dir vor, man hätte irgendwie 10 Links auf die Startseite gepackt oder vielleicht eine Suchbox. Denn würden die halt irgendwie so spitz nur in die Tiefe vererben können, dass die halt nicht skalieren könnten. Und dementsprechend muss man, je nachdem, wie das Geschäftsmodell ist, wie das Produkt ist, das halt aufsetzen. Und das kann sich im Laufe des Produktzykluses ändern, aber.
Ich meine, letzten Endes wächst du durch deinen Content und du wächst durch deine Links. Ja, und das ist ein unglaublich, beides sehr dynamische Prozesse. Und da jetzt irgendwas dann rauszurechnen, ach, es wird schwierig.
Ja, aber sowas wie ihr beratet ja wirklich viele Leute. Also ich fand auch, ich hab jetzt nicht so hart gesagt, dass ich das auch für einen Käse halte mit dieser Content-Bremse, weil, wir haben halt sehr alte Seiten, wo wir auch diverse Probleme haben, von denen wir einfach wissen, dass da noch eine ganze Menge nach oben gehen kann. Und ich deswegen das Problem nie hatte. Aber wir sind halt auch in sehr speziellen Umfeld, deswegen wollte ich da jetzt nicht so hart reingehen, aber wenn ihr beratet in allen möglichen Bereichen und Größen, dementsprechend finde ich es gut, dass ihr das gesagt habt, weil dann musste ich es nicht sagen, weil ich hätte es nicht hundertprozentig belegen können, war mir aber zu 90% sicher, dass es so etwas in der Art jetzt erstmal nicht gibt.
Es gibt ja auch genügend Projekte, wo man das etwas sich angucken kann. Ich meine, was natürlich unbestritten ist, dass ein neues Projekt niemals krass wie eine Rakete abgehen kann. Das funktioniert ja Nicht mehr so wie früher. Da gibt es wirklich ein gewisses Limit. Man muss sich das Vertrauen erst erwerben. Aber wenn man ein existierendes Projekt einfach übernimmt und ändert, zum Beispiel urlpuls.de, ne, kennt ihr vielleicht, die haben ja Informationsseiten zu allen möglichen Webseiten gebaut. Die haben auf Brands gerankt, auf allen möglichen Sachen im Longtail. Die sind halt innerhalb von irgendwie 12 Wochen sind die gewachsen wie sonst wie und sind danach halt durch ein Penalty oder was auch immer weggeflogen. Oder irgendwelche anderen Wissensseiten, die sich Content hier und da scraped haben, Content-Wissen gespinnt haben, wie auch immer. Klar, das geht schon, wenn man sich da irgendwie ein Projekt nimmt, was nicht jetzt nicht irgendwie über 3 Jahre expired war, sondern was irgendwie vital war und dann loslegt. Aber wie gesagt, so eine Traffic-Bremse, man hat jetzt ein Projekt und da sagt Google, ihr dürft nicht mehr 10.000 Besucher kriegen, egal ob ihr jetzt irgendwie 100 Content-Items dazu baut oder nicht, das funktioniert nicht. Da haben wir schon 1.000 Mal das Gegenteil bewiesen, dass das funktioniert. Am Ende geht es ja darum, dass man validen, guten, für den User brauchbaren Content hat.
Eben, also warum sollte, macht ja auch von Google her keinen Sinn, wenn die Seite gut ist, die Nutzer zufrieden sind, warum sollte er dann sagen, du hast dein Monatslimit erreicht, ich muss letzte Woche leider rausnehmen. Das ist ja fast dann wie Sea, wenn es Geld ausgehen würde, was ein Käse, also macht einfach keinen Sinn. Nee, also dann würde ich sagen, haben wir die Frage doch relativ gut beantwortet, hoffe ich zumindest. Am Ende muss es ja der Kollege Business-Experte sagen, ob sie gut beantwortet war. Aber zumindest das Thema mit der Traffic-Bremse einfach zu den Urban Legends schieben und vergessen, würde ich sagen. Genau. Dann, was gab es in den letzten 4 Wochen? Ein paar Sachen habe ich rausgesucht. Es gab ein super schönes Update vom Martin zum Thema Bilder-SEO. Ich meine, ist ja sowieso sein Thema, aber er hat einen ziemlich umfangreichen Katalog geschrieben mit sagen und schreiben 31 Punkten zum Thema Bilder-SEO. Ich war wie immer etwas geflecht, wusste gar nicht, dass man da so viel sich mit auseinandersetzen kann, aber ich meine, er ist halt auch der Brain in dem Bereich, was man hier offensichtlich deutlich sieht. Oder sagen wir mal so 1000 und etwas Kapitel für ein Bild oder so. Riesig gut und kommt in die Shownotes rein, sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ja, ansonsten so die Frage, Drasen, geht ihr mit Bildern um? Macht ihr Bildoptimierung?
Wir haben eine eigene Bilddatenbank. Es ist ja so, dass ich seit knapp über ein Jahr da bin und wir haben eine eigene Bilddatenbank. Die wurde dementsprechend vorher nicht gepflegt. Die Bilder wurden nicht getaggt und so weiter und so fort. Mittlerweile haben wir einen Bildredakteur. Und es wird von hinten aufgeräumt und wir versuchen dann, sei es Bilder, die in den Blog kommen, beziehungsweise Produktbilder, die wir haben, alle von hinten aufzuräumen und zu optimieren. Wir haben aber leider nicht die Manpower, um das halt so zu optimieren, wie der Martin das natürlich da geschrieben hat. Wir versuchen, das Bestmögliche zu machen.
Ja, man hat ja dann auch so ein paar technische Constraints, wenn man irgendein System auswählt manchmal, dass man nicht ganz so frei ist, wenn man alles macht. Markus, genau. Wie wichtig ist das Thema bei euch? Erstmal Universal ist per se ein Thema, jetzt aber gerade konkret Bilder?
Ja, also grundsätzlich sind Bilder ein wichtiger Bestandteil, weil gerade die Aufmerksamkeit bei wichtigen Suchbegriffen extrem hoch ist. Ne? Produktbilder zum Beispiel sind wichtig oder was bei canusa.de natürlich auch wichtig ist, gerade bei Locations. Ne? Die Leute wollen ja erstmal die Sachen kennenlernen. Die wissen ja vorher noch gar nicht hundertprozentig, wie ist denn Hawaii überhaupt, wie ist denn Nordamerika überhaupt. Da ist natürlich schon wichtig. Man sieht hier, dass canusa.de zu Sachen im Bilderbereich rankt, aber noch viel zu wenig. Also da könnte man noch viel mehr machen. Und deswegen sage ich mal, dass in dem Bereich, wo Canusa ist, im Reisebereich, Bilderoptimierung sehr wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass Bilderoptimierung grundsätzlich überall funktioniert, weil, wie gesagt, das nach dem Bedürfnis des Users ausgerichtet ist. Bei den Grundstarten damals übrigens waren irgendwie 30% des Traffics über Bilder, ne? Also nur mal als Info. Also
bei wem?
Bei den Grußkartenfreunden.
Ah, okay. Ja.
Also Bild-Traffic ist nicht zu vernachlässigen, muss man dazu sagen.
Sehr cool. Fragen des Kunden auch schon direkt an. Also ich meine, bei News wissen wir, jeder Verlag, News. Bei Local definitiv auch jeder, der irgendwo halbwegs ein großes Filialnetz hat oder Hotelbereich etc. pp. Aber gibt es wirklich konkrete Anfragen nach SEO für Bild-Content?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn, geht es mit einer generellen Universal Search Optimierung einher. Wenn du halt Medieninhalte hast, sei es jetzt auch Video, ja, Steckenpferd von Markus Walter, wenn du Videos hast und Bilder hast, dann willst du natürlich auch damit gefunden werden und das geht dann meistens einher. Aber ich hatte jetzt, glaube ich, bis jetzt wirklich noch nie, also auch bei meinen vorigen Jobs, ja noch nie mal einen Kunden, der gesagt hat, ich habe mir jetzt eine Bilderdatenbank gekauft und ich will jetzt nur darauf optimieren. Der Martin Misfeld hat es jetzt super, also ich bin ein riesen Fan von ihm und seinen Artikeln, finde ich echt toll, dass er sich auch die Zeit nimmt und das Ganze dann shared. Also er zeigt ja letzten Endes, dass Bilderoptimierung einfach sauberes Programmieren ist. Ja, ich meine, mach eine schöne Usability, binde das Bild in den Text ein oder lass es vom Text umfließen, definiere Alt-Attribute, sowas wie sprechender Dateiname etc., Erreichbarkeit der Bilder, Größe der Bilder auch gut für die Usability etc. Das ist ja alles nichts Neues. Weißt du, das ist ja nichts, wo du sagst, da muss ich mir jetzt krass anstrengen, sondern wenn du einfach sorgfältig programmierst, sorgfältig entwickelst, eine sorgfältige Informationsarchitektur hast und eine sorgfältig gewählte Seitenstruktur, dann ist das eigentlich was dir indirekt zufliegt. Ja? Mein Problem ist natürlich, wenn du jetzt halt nur Mini-Bilder hast, oder Bilder zu Themen, wo es keine Universal Search Integration gibt, dann tust du dir natürlich extrem schwer. Aber es gibt massiv Traffic-Potenzial auf jeden Fall.
Da hast du absolut recht, aber die Frage ist, welches fucking CMS schafft es denn verdammt nochmal, Bilder ordentlich zu benennen in der Datei? Da fängt es doch schon mal an. Also geh mal zu irgendeinem kommerziellen Anbieter, die machen dir einen riesen Zahlenwust per se. Du musst dich mit denen richtig anlegen, damit die dir anfangen, mal die Bilder richtig zu benennen. Also das ist echt ein absoluter Kraus, muss ich sagen, und so überhaupt nicht auf den Radar von Entwicklern von Content-Management-Systemen, habe ich festgestellt. Die haben sich da echt noch nie mit auseinandergesetzt. Und es ist als Traffic-Hebel echt nicht schlecht. Also wir sehen das lustigerweise auch bei Gamesload zum Beispiel. Da haben wir es wirklich geschafft, ziemlich viele Packshots zu ranken. Wir kriegen darüber auch definitiv Traffic und der ist auch gar nicht mal so schlecht überraschenderweise am Konvertieren, habe ich festgestellt. Ich hätte also echt mit weniger gerechnet. Da haben wir halt wirklich auch den Katalog, also an der Seite, Martin, wir haben den gelesen und haben den komplett in unsere Anforderungen reingeknüllt und durchgekämpft, hat funktioniert an der Stelle. Danke dafür. Aber es ist echt per se out of the box echt ein Problem. Aber das Zweite, finde ich, was er ja auch schreibt, ist immer sehr schön, ist, wie man Bilder machen muss, damit halt irgendwas Sinnvolles passiert. Und da finde ich halt auch seine ganzen Motive, also er ist halt Künstler, das sieht man ihm halt an, also seinen Motiven. Also das macht halt, er geht halt mit Bildern auch super interessant um.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ihr habt es halt bei GameStore einfach super auch geschafft, auf die ganzen Spielenamen zu ranken. Ich meine, wenn du dir mal guckst, wo ihr Bilderintegration habt, ist top, ja. Ich meine, das sind letztendlich die Spielenamen, die Leute halt einfach suchen.
Für Videos und für Bilder, ne? Ich meine, ihr macht ja beides ganz gut.
Nein, Video war ein Versehen. Video ist ja ein riesen Pain in the ass. da haben wir eine Strategie vorliegen, aber die ist noch nicht implementiert. Die liegt in der Priorisierung aufgrund Budget, bla und whatever, schon seit einem halben Jahr. Ihr wisst ja, wenn ich mit Video drin bin, dann fliege ich auch gar nicht raus und so ein Gedöns. Und wir hatten wirklich die Produktdetailseiten drin. Das sieht man bei euch auch sehr schön. Das war so ein kleiner Test, einmal meine Videoseiten. Hat super funktioniert, nur war ich halt auch woanders dafür halt nicht mehr da. Und deswegen haben wir die natürlich auch wieder rausgenommen. Und jetzt hat Google dummerweise aus Versehen auf Kategorieseiten hatten die Bühnen eingeführt, die Kollegen in Flash.
Ja.
Und diese Bühnen als Flash-Film sozusagen, und Google hat gedacht, das ist ein Video, war es aber nicht. Also wir werden jetzt auch den, Ticket ist schon offen, wahrscheinlich Google erstmal den Videocrawler komplett rausknallen, weil ich meine, super, ich habe jetzt eine Videobox zur Simulation, habe aber mein Ranking verloren im Organischen und das war auf 1 und das Videobox ist auf 3, also what the fuck.
Bist du nicht der Einzige, dem das passiert ist? Gerade im Browser-Games-Bereich ist es halt was echt ärgerlich ist, wenn du ein schönes Flash-Spiel hast und du hast ein Flash-Spiel zu einem Thema, was häufig nachgesucht wird. Ich sage jetzt nicht das Key, weil sonst kann man es rausfinden, um was es da genau geht, aber der Verlust von einer organischen Position zu Lasten, sage ich jetzt mal, eine Videointegration ist echt ärgerlich, vor allem, weil die Videointegration bei dem Key ständig hüpft. Ja, dann ist es mal auf 1, toll, dann passt es, aber dann ist es mal wieder auf der zweiten Seite und du kriegst halt einfach nichts mehr. Und lustigerweise hat da Google halt auch dann einfach irgendeine Grafik von der Seite genommen und halt nichts, was irgendwie damit zu tun hatte. Deswegen war das Thumbnail auch noch total putze.
Also ja, unglaublich. Bei uns auch, also jetzt ganz, ganz, ganz üble Sache. Das wird jetzt erstmal ausgesperrt und wir werden dafür extra, also ich werde unter den Produktdetailseiten, weil wir zu jedem ein Trailer-Video oder mehrere haben, wollen wir einfach ein Videoseiten machen und die dann wieder erlauben. Weil die Videoleute, die Videosuchen im Spielbereich ist meistens vor dem Spiel.
Ja.
Und danach konvertiert der Traffic auch nicht. Also, weil die wollen ein Video verdammt nochmal sehen, die wollen kein Spiel kaufen. Also, ich verkaufe niemanden was, der das Video schaut. Aber im Vorbereich kann ich halt schon Traffic aufsammeln und wenn du dann noch einen schönen Sharing-Button drunter machst, sammelst du natürlich auf einer Unterseite, die halt direkt unter dem Produkt ist, halt schon mal Signale für die Hauptseite. Also, das kann ganz gut funktionieren. Wir haben das mal im Einzelfall getestet, hatte sehr gut funktioniert. Deswegen gibt es hier Anforderungen, aber wir müssen sie halt noch live kriegen. Wir kämpfen halt wie immer Budget und viele Leute haben tolle Ideen in so einem Haus, das ist Ärger.
Du, was eine etwas unsaubere Lösung ist, sondern eine Grauzone, du könntest das Video auch rauskloken oder halt das Flash-Spiel rauskloken über JavaScript, aber ja, ich meine, wir sprechen dann in dem Fall von Gamesload, da würde ich das schon vermutlich eher eine nachhaltigere Lösung bevorzugen. Ja.
Also das Problem haben sie mittlerweile gelöst, weil es war sowieso nur vorübergehend, weil es ist eine ordentliche HTML-CSS-Box drin. Das war nur vorübergehend schnell. Mhm. Nur Google hat es noch nicht gemerkt. Aber wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich eh erstmal rausnehmen, bevor er noch irgendwas aus Versehen findet. Das ist mir echt also das ist echt ein kritisches Feld. Da muss man aufpassen. Genau. Aber bei Video kann man gleich bleiben. Wenn man dann halt mal drin ist und man hat den richtigen Inhalt, also der auch konvertieren würde. Es gibt ja viele Videos, also jetzt nicht, wenn man was verkaufen möchte, aber es gibt viele andere Inhalte im Nachrichtenbereich, im Showbereich, wo Videos wirklich sehr gut funktionieren. Und da gibt es ja mittlerweile auch diese Mega-Video-One-Boxen, die Markus hier gepostet hat, die wirklich unwahrscheinlich lang werden. Und zwar hat er gezeigt, die gehen eigentlich von oben bis unten und dann ist der erste organische Treffer schon unter den Page-Fault. Hat er sehr schön in seinen Blog reingehauen, muss ich sagen. Das ist ja auch etwas, wo es mittlerweile immer stärker so hingeht, dass diese Integrationen schon extrem viel Screen-Raum-Estimate da bekommen. Und ihr messt den Kram ja durch, ihr seht es ja noch viel, viel, viel doller.
Ja, das ist ja deswegen auch der Grund, warum YouTube so viel gewinnt in letzter Zeit. Ne? Ich meine, YouTube ist ja einer der Hauptgewinner von allen Updates. Ich meine, klar, geht auch immer hoch und runter, aber am Ende ist es einfach so, dass zu jedem wirklich relevanten Begriff auch Videos mittlerweile da sind. Ich meine, Markus hat natürlich ein schönes Beispiel, wenn man nach einem Trailer sucht, erwartet man auch ein Video, aber okay. Trotzdem, YouTube ist halt allgegenwärtig und man sieht, wie die Strategie von Google ist. Aber Google selbst macht ja auch nur Sachen, die der User möchte. Die Sachen sind ja auch vorher durchgetestet. Ne? Und wenn diese Nicht-One-Box quasi, wie man so sagen will, vom User nicht akzeptiert werden würde, dann würde die Google wieder zurückrollen.
Definitiv. Ich meine, da hast du natürlich recht. Nichtsdestotrotz, bisschen groß.
Ja, ich finde es auch persönlich bei DMKey, das war ja Kolumbianer Trailer, was in die Richtung, muss man halt auch fairerweise sagen, einer, der das sucht, will das Video sehen, der will vermutlich keine Textinhalte lesen, weil er hat ja schon das mit Trailer ganz gut konkretisiert, da ist es nachvollziehbar, aber sonst stimme ich dir voll und ganz zu, die Änderungen auf dem Service, vielleicht anderes Thema, aber exakte Marken suchen mit den ganzen Boxen oder Kill the Boss Trailer ähnlich, das sieht einfach heftig aus.
Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, also was ja auch lustig ist, wenn man, ich habe das mal, wir mussten uns damit ein bisschen auseinandersetzen wegen dieser EU-Geschichte. Mhm. Da gab es ja diesen riesen Fragebogen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vielleicht von euren Kunden, die davon auch gefragt worden sind, da ging ja relativ viel rum. Und da haben wir auch ein paar Sachen uns angeschaut und wenn man sich da mal sieht, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt schon auch so Anfragen, die so sowohl Shopping als auch lokallastig sind, wo du eine Shoppingbox und eine lokale Box hast, dann hast du echt so 80% auf dieser ganzen SERP ist eigentlich Google-eigener Kram.
Darf ich der Zukunft halt sagen, Jens?
Ja.
Wir haben auch für diese Sachen auch Analysen gemacht, auch für verschiedene Unternehmen und so weiter, haben auch uns das sehr genau angucken dürfen. Und interessanterweise, ist jetzt sehr witzig, ne, Frank Wiesel von Gespräche, hat uns Google eine E-Mail geschrieben mit der Bitte, Bing und Yahoo zu analysieren hinsichtlich Shopping-Ergebnissen und lokalen Ergebnissen. Ich kann sie dir weiterleiten, die Original-E-Mail von Google. Ja, da hat uns eine Chief Senior Strategist XY angeschrieben und hat uns gebeten, die gleichen Analysen für andere zu machen.
Ja, die anderen haben halt bloß keine Nutzer in Deutschland. Ansonsten haben sie recht. Ich meine, wir haben es auch mehrere Sachen angeschaut und so rein, also jetzt nur ganz kurz, also nicht so wie ihr das macht, sondern Hausfrauentestmäßig mal kurz und gefühlt schneidet da Google eher sogar noch positiv ab, aber da sind eure Daten wahrscheinlich wesentlich valider. Und ganz im Ernst, am Ende wollte der Nutzer es haben. Ich meine, ihre Ergebnisse sind halt auch in den One-Boxen immer extrem gut. Also ich meine, aus Nutzersicht kann ich nicht sagen, dass sie sich da zu weit vorgewagt haben. Es sieht halt nur, wenn du auf der anderen Seite bist, kannst du diesen Vorwurf einfach erstmal erheben. Und das kannst du auch sagen. Also das funktioniert einfach beides.
Das ist klar. Ich meine, Google hat ein Monopol in Deutschland und wenn die ihre Monopolstellung missbrauchen, um ihre eigenen Services zu pushen, dann kann man halt immer sagen, hier, ihr macht unser Business kaputt. Ist ja auch verständlich. Ich meine, Microsoft wurde dazu genötigt, den Windows Media Player, den Internet Explorer als Software aus dem Betriebssystem herauszukoppeln, wegen diesem Konkurrenzproblem, ja, wegen dem Monopolproblem.
Ja, das stimmt. Okay, aber wenn man wahrscheinlich nicht auflösen, aber ist eine spannende Sache, muss man weiter beobachten. Andererseits natürlich, wenn man im Index drin ist, Der da entsprechend in der One-Box drin ist, dann hat man natürlich auch mehr Raum. Also ich meine, muss halt gucken, dass man reinkommt. Das ist natürlich dann doof, wenn so viel YouTube drin ist. Aber wie gesagt, da wird sich dann die EU kümmern, ist zum Glück nicht unser Problem.
Klar.
Genau. So, ansonsten haben wir jetzt hier ein super Posting, Markus, von dir selber. Und da habe ich auch gleich reingeschrieben, am besten auch Kommentar gleich von dir selbst, weil wer kann es besser kommentieren als der Autor selber? Zum Thema Google Panda USA Update 2.5.
Genau, also der Name 2.5 ist einfach der Iterationsschritt vom Update. Ich meine, wir haben ja während der Panda-Updates mehrere Analysen gemacht. Und was halt letzte Woche Donnerstag passiert ist, ist, dass Google einfach, sag mal, die nächste Qualitätsstufe ausgerollt hat, die interessanterweise nach 2, 3 Tagen wieder zurückgerollt wurde. Ja, also wir werden morgen dazu einen nächsten Beitrag veröffentlichen, haben jetzt dazu eine Analyse laufen lassen und Google hat knapp 80% der Seiten, die bestraft, heißt jetzt blöd, also die haben ja kein Penalty, aber der Seiten, die betroffen waren, hat Google wieder zurückgerollt. Ne, also Seiten wie Starpulse, Motortrend, Hollywood Gossip, die sind zu großen Teilen wieder zurückgerollt worden. Haben auch mit einigen Webseitenbetreibern selbst gechattet, kommuniziert, die uns jetzt bestätigt haben, dass der Traffic für 2, 3 Tage weg war und jetzt sich halbwegs wieder einpendelt. Das haben aber nicht alle Seiten wieder zurückgewonnen. Wir haben da jetzt eine Liste gemacht und werden die morgen veröffentlichen. Aber man sieht, wie Matt Katz geschrieben hat, das ist ja dieser Google Everflux, der sich jetzt auch auf Panda-Sachen auswirkt. Die machen halt einfach mal ein Update, testen, wie die User-Signale sind und rollen das gegebenenfalls wieder zurück mit leichten Änderungen. Das kann ja durchaus jetzt häufiger passieren, dass Google da einfach größere Updates ausrollt.
Und möchte ich aber nicht in der SEO gewesen sein von Starpool, selbst weil ich halt erstmal 2 Tage lang schlecht geschlafen, würde ich sagen.
Es sind ja Seiten wie Motortrend. Ja, Motortrend ist ein gutes Automagazin in den USA und die haben halt genauso irgendwie 50-60% verloren. Das ist schon ziemlich beschreibend, was Google da teilweise sehr aggressiv betreibt. Es war auch nur auf Google.com beschränkt. Ne? Hier der Eisen hatte ja geschrieben, auch Google Deutschland, hier ist jetzt ein Panda-Update, war nur Google.com. In Deutschland, sein Beispiel Kredit.de, das war halt nur, oder war offensichtlich nur ein Penalty. Also wir haben in Deutschland kein Update gesehen.
Ist aber trotzdem, ja, das, ich habe auch nichts gematcht, war auch ganz irritiert, als ich dachte, wo denn, was denn, wie denn, ich meine, wir haben genug große Seiten und wenn irgendwas sich bewegt, dann sehe ich bei mir immer irgendwie einen Ausschlag, weil irgendwie sind wir ja klein, immer, wenn irgendwer einen anderen wegkegelt, dann geht man halt selber leicht irgendwo nach oben und da war einfach gar nichts und da habe ich auch so, habe ich jetzt nichts davon gesehen.
Die Wahrscheinlichkeit im Finanzbereich ein Penalty zu bekommen ist so relativ schnell da.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Da haben wir zum Glück mal nichts. Aber nichtsdestotrotz ist es schon zu sehen, dass die auch ganz schön am, wie soll ich sagen, das Panda-Ding ist halt auch einfach keine, wie soll ich sagen, also saubere Geschichte, sondern eine klassische, iterativ lernendes Whatever-Ding, was halt einfach, das ist, wenn man an einen Index baut, man weiß einfach nicht, was passiert, wenn man irgendetwas ausrollt. Es gab schon mal vor 3, 4 Jahren irgendwo etwas, wo dann auch Google was ausgerollt hat und haben so gesagt, oh, das war nicht so gut und haben es wieder zurückgenommen, wo alle meinten, haha, war nicht so gut, sowas haben sie doch vorher getestet, bla bla bla. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber Markus, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst.
War das Jagger-Update, ne? Wurde in mehreren Schritten ausgerollt.
Ja, und wo ich auch damals gesagt habe, ist aber normal, wenn man einen großen Index hat, ich meine, die haben 100, 500, 800 Millionen verschiedene Suchanfragen da am Tag drauf, verschiedene, und das mit irgendwie Milliarden von Seiten, und da kann ich mir in meinem Kämmerlein was ausdenken, das kann ich dann auch mit 5000 Leuten testen und irgendwelche Test- und Trainingsmengen machen, alles kann man tun, aber ich weiß wirklich nicht, wie sich meine Klicks verhalten, wenn ich das nicht ausgerollt habe, das kann ich erst hinterher wissen, und wenn ich halt sowas ausrolle hier und danach wahrscheinlich die CTRs auf dem SERPs nicht so gut aussahen, dann haben sie halt gleich den nächsten Ding hinterhergeschoben.
Ich meine, Google ist eine Engineered Company, ne? Da haben die Ingenieure, sagen wie die Sales-Leute. Und wenn die Ingenieure so detail- und technikverliebt sind und einen Algorithmus entwickeln, der selbst lernt, anhand von Signalen die Ergebnisse verbessert, dann muss man halt mal einer großen Menge von Leuten testen. Und so ist Google strikt, ne? Die machen das nicht. Da gibt es ja immer wieder diese Mythen, so wenn man halt einen tollen AdSense-Account-Manager hat und viel Umsatz macht und viel AdWords bezahlt, dann wird man ja bevorteilt und so weiter. So ist Google einfach nicht strikt. die Leute im Mountain View haben sagen und die ziehen es halt durch, wie sie es für richtig halten.
Nee, also da hast du absolut recht. Also ich kenne genug. Wir haben ja auch unseren Google-Vertrag und Kontakt etc. pp., aber das sind zwei komplett getrennte Einheiten. Da ist wirklich nichts mit denen zu machen. Ich hab's auch nie probiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da gibt's auch überhaupt nichts, was da irgendwo rausrutscht aus der anderen Ecke oder so. Die sind da wirklich sehr sauber und ja, aber ansonsten ist das normale Verhalten. Ich meine, wenn Bing sowas machen würde, könnten die es auch nicht anders machen. Man kann einen Algorithmus nur dann testen, wenn man auf die freie Natur loslässt. Ansonsten kann man zwar ganz grobe Sachen bei Trainings- und Testmengen rausbekommen, aber die Varianz ist zu groß an den Webseiten und den Suchanfragen, die es einfach gibt.
Ja, absolut.
Genau. Aber wirklich sehr spannend. Also ich meine, zumindest könnte man aber sagen, dass die Geschwindigkeit zunimmt, oder?
Mit den Updates, absolut, ja. Also die werden immer kürzer, die Abstände. Ne, zwischen dem Panda 1 und Panda 2, also Google.com und Google weltweit oder Google Co. UK, war ja ein Monat und dann waren erstmal 3 Monate Pause. In den 3 Monaten hat Google zwar in den USA etliche Verbesserungen vorgenommen, aber die sind halt eher lautlos vorgenommen worden und das nimmt offensichtlich zu. Und was man aber auch feststellen muss, ist mal abgesehen von teilweise zu großen Updates, was jetzt zurückgefahren wurde, dass viele auch sagen, das, was Google da gemacht hat, ist gerechtfertigt. Ne? Ich meine, sogar Webseitenbetreiber selbst sagen uns, ja, wir sind von Panda betroffen, aber alles das, was Google uns weggenommen hat, das ist gerechtfertigt. Wir haben auf Sachen gerankt, für die wir gar kein echtes Produkt haben, für die wir vielleicht gar nicht den echten Content haben, und ranken deswegen halt für die Sachen, für die auch gerechtfertigterweise ranken. Ich meine, so ein eHow oder andere, die oder Suite101, die haben Rankings verloren, klar, aber die ranken ja immer noch, und zwar für die Sachen, wo die auch wirklich die beste Quelle sind. Und das darf man nicht vergessen. Ne? Ich meine, Google hat ja nicht gesagt, Penalty, dieser Typ von Seiten ist jetzt schlecht, sondern nur die Landingpages, die waren halt einfach nicht optimal. Für die Seite sind optimal für die Query, so rum.
Ja. Ist halt bloß die Frage, warum Silex immer noch für so viele Sachen relevant sein soll. Okay, aber das ist eine andere Frage.
Aber Silex ist ja uralt. Silex ist uralt, sag ich.
Ja, und war auch schon immer scheiße.
Ja, allerdings.
Genau, auch das muss man dann irgendwann lernen. Weißt du, wenn man es dauerhaft irgendwie unter der Qualitätsradar fliegt, könnte man es irgendwann zur Kenntnis nehmen. Aber ich weiß, das mit dem Alter ist schon immer eine sehr angenehme Geschichte. Hat bei uns ja auch mal den einen oder anderen Vorteil gebracht, also ist schon okay. Ja, aber ansonsten wirklich spannende Geschichte. Also ich denke, da werden wir gerade von euch mit den vielen Daten natürlich in nächster Zukunft dann auch viel lesen können, weil ist natürlich auch ein super spannendes Feld, wenn man dann natürlich die entsprechenden Daten auch hat.
Und jeder hofft, beim nächsten Update nicht betroffen zu sein, ne?
Wenn es so schnell ist, hofft man halt einfach nur dann erstmal 2 Tage schlafen, Tee trinken und warten. Vielleicht geht es ja nächste Woche wieder besser.
Genau, absolut.
Genau. Kommen wir zum nächsten. Ich habe hier einen super schönen Artikel. Ist so ein klassischer Inhouse-Thema eigentlich bei SEO-Optimize oder SEO-Mtimize, je nachdem, wie man es sehen möchte. Fehlt halt ein O, also aber so ist halt SEO schön drin. Und zwar Top 10 Retail SEO Mistakes UK Brands are still making. Still making ist wirklich sehr gut, weil die sieht man wirklich öfters, als einem lieb ist. Und ich denke mir da, wir kennen alle bei uns im Haus, wir haben auch alle noch irgendwo, das ist gar nicht das Thema. Aber der Klassiker ist erstmal keine beschreibende URL-Struktur. Das muss ich ganz ehrlich sagen, die lasse ich teilweise auch, weil wenn die Sachen gut ranken, fasse ich die URL nicht an. Aber die Hölle ist es halt spätestens, wenn man in Webanalyse oder anderen Tools rumrennt, weil immer oft wird nur die URL angezeigt und dann weiß man selber nicht mehr, was es ist. Meine Kollegin, die Videoload betreut, die halt genau noch solche lustigen Zahlenkombinations-URLs hat, die hat mittlerweile schon für die wichtigste Seite die Nummern im Kopf und weiß wenigstens, was es ist. Aber dann sitzt man immer da und denkt, okay, was sagt mir jetzt dieser Report? Man weiß es nicht so genau. Also ist, finde ich persönlich schon für mich ein größeres Problem als fürs Ranking. Aber es ist ein echt Pain-in-the-Ass-Problem. Was viel abgefahrener sind halt diese ultra langen URLs, weil es gibt dann, wenn man dann auch noch anfängt, irgendwelche Parameter dran zu hängen, irgendwann sogar mal Probleme. Es sieht dann immer so ein bisschen super Intershop-mäßig aus. Wobei die auch kurz können, glaube ich, kostet dann wieder Modul, kostet nur 5 Milliarden oder so, dann geht's auch in kurz.
Ja.
Genau. Aber, und das finde ich echt auch eine sehr üble Geschichte, weil es ist eine total weit verbreitete Krankheit, auch von Personen, die mich irgendwie mal anschreiben und mal kurz auf die Seite zu schauen und immer wieder gleich getestet, ist unterschiedliche Homepage-URLs. What the fuck, da gibt es 3, 4, 5 verschiedene Versionen mit Pfad, ohne Pfad, auf jeden Fall immer nochmal mit der ID, die dieses Homepage-Dokument selber nochmal hat und das Logo verlinkt auf das eine, der Name im Brettkram auf das andere, also und da hat man 3 Homepage im Index. Also das ist irgendwie eine extrem verbreitete, üble Krankheit. Frank, siehst du auch öfters, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ganz schlimm wird es dann, wenn noch Parameter dran gehängt werden. Also klar, kannst du mit Canonicals noch in den Griff bekommen, aber es ist einfach unsauber. Ja. Crawl, findet dann Canonicals und muss dann in Anführungsstrichen die Seite wegschmeißen oder halt umleiten. Das ist nicht schön, auch wie du schon gesagt hast, mit dem vorigen Punkt stimme ich dir auch voll und ganz zu. Datenanalyse mit IDs oder mit irgendwelchen kryptischen Dingen kannst du voll vergessen. Also, mag ich auch nicht.
Genau, Drasen, habt ihr es ja besser. Eure URLs sind wenigstens beschreibend.
Ja, da haben wir auch einiges dafür getan. Aber wie gesagt, alte und die gut ranken haben wir versucht auch entweder umzuleiten oder halt so zu lassen.
Ja. Dann haben wir das Thema auch sehr, sehr weit verbreitet. Dummerweise auch bei Sachen, wo teilweise mir Leute gesagt haben, oh, da war die Agentur schon drauf und denkst so, wow, da hätte man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können, sind schlechte Titel und Descriptions. Klassiker, Keyword plus Absender. Wow, das ist so boring. Ich weiß auch nicht mehr, wie langweilig das sein soll. Immer daran denken, es gibt so diese Grundregel, Relevanz, Value, Call to Action. Also, war Relevanz mein Keyword, Value, was ist mein USP, warum gerade mich klicken, da sind noch 9 andere oder Universal 35.000 andere auf dieser Seite. Und dann natürlich Call to Action, ein bisschen Aktion in so einen Titel rein. Der muss schon einen ziehen. Spätestens in die Description, wenn die Call to Action nicht mehr in den Titel passt. Aber ein bisschen Zug in so einem Titel müsste schon drin sein. Hauptproblem ist, es gibt halt wenig Leute, die gute Titles und Descriptions schreiben können. So, der Standardredakteur ist nicht so gewohnt, in so kurz zu schreiben. Man müsste am besten wahrscheinlich so Halb-Twitter-Menschen. So, die halt schaffen, in so einem halben Tweet sich sauber auszudrücken. Wären da wahrscheinlich richtig. Vor allem aber, es ist halt auch nirgendwo ordentlich budgetmäßig verortet. Es gibt ja keiner Geld aus, um meine Title und Descriptions ordentlich beschreiben zu lassen. Da kann man sagen, komm, da darf der SEO mal kurz rein und dann kommen halt eben so automatisierte Lösungen raus, weil keiner bereit ist, dafür mal 2 Euro in die Hand zu nehmen. Aber das ist das verdammte Ding, was meine Nutzer als allererstes sehen. Kein Mensch, der ein Ladengeschäft hat, wo man sagt, mein Fenster ist mein Aushängeschild und mein Snippet ist in dem Fall das Fenster, auf diesem Ladenstraße Serp, das putze ich nicht mehr. Wird auch keiner machen. Und da an der Stelle einfach, da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen für Leute, die in der Lage sind, sich kurz und präzise auszudrücken. Und die sind nicht so viele.
Aber das ist auch, hast du vollkommen recht, das Problem hier ist auch, dass wieder bestimmte Abteilungen, gerade in großen Konzernen, nicht miteinander reden oder die Kommunikation zu Agenturen schlecht ist. Weil du, wenn jetzt hier, du hast das Beispiel gesagt, oder im Artikel ist das Beispiel Marks & Spencer, die schalten AdWords, die wissen ganz genau auf Basis der, welche Anzeigentexte konvertieren, ja, welche Anzeigentexte höhere Klickraten haben oder nicht. Und dann soll halt einfach mal die SEM-Agentur oder das SEM-Inhouse-Team mit dem SEO sich abstimmen, die Daten offenlegen und vielleicht Conversion-Daten noch dahinter packen. Und dann tust du dir als Inhouse-SEO einfach viel leichter. Aber das ist oftmals einfach ein Kommunikationsproblem. Und dann würde es ja auch nicht mehr teuer werden, weil du das SEM ja sowieso bezahlst.
Das
ja?
Stimmt. Sehr guter Hinweis.
Gesprochen. Da wird leider viel zu wenig gesprochen. Beim SEM ist es halt einfach das Beste. Ja? Gleiche, wie soll ich sagen, Werbefläche, Suchergebnisseite. Offline würde ich jetzt nicht nehmen. Also ich würde vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der PR-Agentur sprechen oder mit den Display-Leuten, sondern wie gesagt, einfach mit dem SEM-Team. Einmal pro Woche, einmal pro Monat, macht einen Showfix. Das ist so billig schon.
Ja, da hast du absolut recht. Das stimmt. Macht natürlich aber auch nur im Shop-Bereich. Also ich meine, wir haben ja auch viele Informationsseiten, da gibt es halt einfach kein SEM. Da bist du dann natürlich ein bisschen, da hast du die nicht. Aber im Shop-Bereich definitiv richtig. Also wir sind auch gerade deswegen dabei, beziehungsweise wir haben es auch organisatorisch getan. Die Umorganisation bei uns ist durch. Also das ganze Haus wurde umorganisiert. In diesem Rahmen haben wir uns auch alle Online-Marketing-Kanäle an einer Stelle zusammengeknallt, sodass ich jetzt auch wenigstens mit unseren SEA und Affiliate und sonstigen Kollegen zusammensetzt, weil man macht einfach vieles zusammen, sehr ähnlich und gibt es unwahrscheinlich viele Synergien, die man in dem Fall heben kann. Ist absolut der richtige Hinweis. Und wir fangen da auch gerade mit an. Genau. Ja, was haben wir dann? Fehlende Nutzerbewertung und Reviews. Macht gerade im Shop-Umfeld natürlich Sinn, um ein bisschen was reinzubekommen. Ist auch gar nicht mal so schlecht für Snippets, kann man nämlich schön auszeichnen, da kriegt man noch so lustige bunte Klimpersternchen. Aber man muss halt auch aufpassen, wenn man, es gab mal irgendwann mal das Beispiel, dass so irgendwann jemand so irgendwie 20, 30, 40 Bewertungen, also irgendwann wird es einfach viele, man muss halt gucken, dass man die irgendwann auf eine andere URL auslagern kann. Der kann man dann auch einen schönen Titel geben, wie Rezessionen zu oder Review zu, Meinung zu, etc. pp. Aber vor allem muss man die sich erarbeiten. Also da, ich meine, ich weiß nicht, Amazon mittlerweile macht schon fast zu viele, da kriege ich ja so viele E-Mails immer geschickt von wegen, noch nicht, Produkt noch nicht bewertet, Händler noch nicht bewertet, bla bla bla. Wenn ich das also bewerten sollte, wann soll ich dann auch nochmal anfangen zu arbeiten an meinem Tag? Aber nichtsdestotrotz, man muss sich da halt auch eine Strategie haben, wie man an die rankommt, also wie man seinen Nutzer aktiviert.
Klar, aber das auch, wie du die Nutzer aktivieren kannst, wie du schon gesagt hast, ist halt immer das Problem, der du kaufst, du hast ein Produkt, du findest es vielleicht ganz okay, aber du willst ja nicht arbeiten. Und selbst wenn du jetzt dann 15 Euro Einkaufsgutschein kriegst, ja, mei, ich meine, wenn das jetzt ein Produkt ist, mit ein Shop ist mit Produkten, die du halt nicht alltäglich bestellst oder alltäglich brauchst, dann weißt du ja auch nicht, wann du mal wieder da bestellst und dann gerät es auch in Vergessenheit. Ist natürlich schön, wenn du User-Generated Content hast, idealerweise auch von der eigenen Community, aber den Luxus haben echt ganz, 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 ganz wenige. Leider, muss man fairerweise sagen.
Genau, das stimmt. Da hast du absolut, also da hast du recht, genau wie das Fall, wenn man halt anfängt. Also wenn das Ding halt komplett leer ist, sieht es einfach auch doof aus. Also entweder ich habe Produkte, wo einfach, die so kleinteilig sind, wo es einfach keiner macht. Also eine Glühbirne bewerten macht jetzt irgendwie, okay, vielleicht mittlerweile, weil es ja kaum noch welche gibt. Aber ist jetzt nicht so das Ding, wenn so ein Produkt irgendwie 12 Euro kostet, macht man sich nicht die Mühe. Das ist halt bei Büchern was anderes. Da hat man oft dann auch, wenn es gut findet, möchte man auch ein bisschen was abgeben. So. Aber ja. Nichtsdestotrotz, man wollte es erstmal probieren. Und wenn es halt nicht klappt, bevor die Dinger ganz leer sind, kann man sich auch überlegen, lieber rauszumachen. Also es gibt ja gerade mittlerweile bei Magento auch ganz, ganz viele Shops, die dann einfach ihre leeren Sternchen dann massen haben. Das sieht natürlich auch dann nicht so arg gut aus.
Ja, absolut.
Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht optimierte Brand Product Search. Auch das ist natürlich auch ein Klassiker. Muss man allerdings auch aufpassen, da muss ich als Brand auch verkaufen. Also ich meine, nicht jeder Brand verkauft. Manchmal ist es auch besser, wenn vielleicht sein Händler gefunden wird, wenn er gar nicht selber verkauft.
Genau. Die Brandseiten werden ja neuerdings, also nicht neuerdings, sondern werden ja immer häufiger von Google bevorzugt angezeigt. Da muss man wirklich aufpassen, ne? Weil die häufig ja auch nur wenig Content haben und dann auf ihre Retailer verlinken. Also ist immer so eine Frage, wie man die optimiert denn.
Das stimmt. Das finde ich sogar im SEA noch viel, viel schlimmer, wenn man irgendwie so ein Brand in Board einbucht, wo dann das Riesenproblem hast, du rankst meistens Brand plus Produkt auf 1. Und dann bucht da deine Kollegen Brand, also bei uns zum Glück machen wir das nicht, aber ich sehe das halt ziemlich oft, Brand and Board ein. Dann rankt oben drüber der Brand von dir selber und wenn du drauflegst, kommst du auf deine Startseite anstatt zum Deep Link.
Ja.
Klassiker. Also wo ich denke immer, Brand buchen ist ja noch okay, aber Brand Board ist echt irgendwie übel. Ja. Außer der SEO ist komplett im Arsch, dann kann man es natürlich tun. Aber das ist meistens nicht der Fall. Also da muss man sich echt Mühe geben. Oder man ist halt ein ganz frischer Job, aber meistens macht das wenig Sinn. Fehlende statische Inhalte oder Produktbeschreibung. Wow, also das ist etwas, das wirklich auch bei uns immer wieder ein Diskussionspunkt ist. Und auch da ist das Thema, Geld für Marketing ist immer da, aber Geld für Texte, gerade im Shop-Bereich, wird oft irgendwo in der Budgetierung übersehen. Und dann hast du einfach komplett Standardtexte vom Händler, die irgendwie 4000 Leute haben und die unwahrscheinlich langweilig sind. Also beim Lesen fängt man schon an so. Aber da gute Texte, nicht nur aus SEO, allein schon ein bisschen Conversion reinbringen, die einen Zug ins Produkt machen. Warum soll ich jetzt gerade das Produkt kaufen, etc. pp. Also richtig gute, am besten Vertriebsleiste. Kann man sich am besten so ein aus dem Dialogmarketing, Direktmarketing, irgendjemand, der da sauber schreiben kann und einen Zug reinbringt. Lohnt sich auf jeden Fall, weil allein schon, wenn man sowieso Traffic hat, weil einfach mehr Produkte verkauft werden und dann natürlich auch fürs Ranking und auch auf Kategorien macht Sinn, ab und zu mal einen Text zu schreiben und nicht nur sich bewegende Listen zu haben, sonst wird es mit dem Ranking ein bisschen schwer, wenn die so volatil ist, oder?
Stimmt, ist allerdings auch hier wiederum ein Problem, wenn du letzten Endes 10.000 Produkte hast, Kostenfrage, Kosten-Nutzen. Ja, natürlich wäre es schön, eine unique, aufregende optisch ansprechende Produktbeschreibung zu haben, für jedes Produkt eine einzelne, aber es ist teilweise nicht möglich. Also wenn du die Möglichkeit hast, noch irgendwie mit Testberichten zu arbeiten, dann wäre es ja noch ideal, aber am Ende, ich meine, was willst du denn was Schönes, einen ansprechenden Text über eine rote Korthose schreiben? Ich meine, mein Job hat 10 rote Korthosen und das ist jetzt halt die rote Korthose Fusion Jupiter. Ja, also da gibt es Spannenderes.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass du es machen musst, aber irgendeiner sollte es halt tun. Nee, aber du hast schon recht. Es gibt halt A, B und C Güter, da kann man sich A von oben nach unten durcharbeiten und irgendwann aufhören. Also man merkt dann ja irgendwie, okay, ich habe da irgendwo einen festen Betrag und kaufe halt jeden Monat zum Beispiel und irgendwann merke ich, mein Traffic-Zuwachs, mein Conversion-Zuwachs steht nicht mehr. Also irgendwann habe ich da sozusagen ein Investitions-Break-Even, whatever, erreicht und dann kann ich sozusagen, könnte ich aufhören. So kann man sich da irgendwie ganz naiv rantasten. Aber von oben nach unten, wie die Zeit es erlaubt. Aber wie gesagt, man muss auch gucken, wo man anderweitig Geld ausgibt. Wenn man natürlich riesige Banner-Kampagnen fährt auf Sachen, die irgendwo lieblos vor sich hingestaltet sind, natürlich auch die Frage, man gibt ja Geld trotzdem irgendwo aus. Ist ja meistens, also in den Umfeldern, wo ich jetzt arbeite, und ich denke mir auch Leute, die sich zu den eher größeren SEO-Agenturen gehen, das sind jetzt auch nicht die total budgetbefreit sind. Da ist meistens, wird an XYZ-Stellen richtig Marketinggeld an die Hand genommen und keiner ist bereit, mal sagen, ich gehe mal wirklich für 100.000 und hole mal Texte da rein.
Ja, das stimmt. Also in der Praxis machen wir es dann in dem Fall so, ähnlich wie du gesagt hast, wir machen eine Markt- und Potenzialanalyse und schauen uns halt einfach, okay, das ist jetzt eine Domain mit einer bestimmten Spezialisierung vielleicht, welche Kategorien und Subkategorien sind nicht so hart umkämpft, wo hat man viele Links, wo hat man vielleicht die Möglichkeit, auch schnell guten Content zu bekommen, und dann muss man halt nach ABC-Gütern dann priorisieren oder eben halt nach Traffic-Potenzial und Ranking-Potenzial. Ja. Genau. Ja, auch wieder die Arbeit eines Inhouse-SEOs bzw. einer Agentur, da die Richtung vorzugeben, und dann muss der Kunde oder der Arbeitgeber einfach einsehen, dass es Geld kostet, guten Content zu generieren oder einzukaufen. Und wenn die nicht bereit sind, da zu investieren, werden sie nicht ranken, Punkt. Da kommt halt ein anderer, der bereit ist zu investieren und rankt dann halt vor einem. Ja, und
das stimmt. Ja. Ja, siehst du, und Drasen, du hast ja auch gesagt bei euch, ihr schreibt ja einen Teil der Texte selber, einen Teil zieht ihr dazu und versucht dann in Summe, ich habe das ja mal die Seiten angeschaut, sehen ja auch wirklich optisch jetzt erstmal absolut okay aus. Also ich bin da wirklich ein bisschen, da habe ich ja richtig was gelesen auch, weil ich war noch nicht so oft jetzt im Urlaub in der USA. Markus, ist ja eher dein Ding.
Ja, und Frank. Nee, genau. Die Seite selber sieht gut aus, die ist gut navigieren, die ist, also die hat uns gut gefallen. Wir haben natürlich auch noch Punkte gefunden, die man verbessern kann, aber vom Content und von der Usability ist die super.
Genau. Wie gesagt, momentan ist es so, dass wir, nehmen wir mal als Beispiel die Hotels, wir haben über 1000 Hotels und die müssen täglich geupdatet werden, die werden über eine Schnittstelle geupdatet, und dementsprechend ist es auch, dass die, wie schon gesagt, andere 3000 Anbieter dieselben Title-Texte haben und auch noch die Beschreibung manchmal für die Hotels. Das ist natürlich ein Problem, aber wie gesagt, es ist schwer, dann dafür Geld frei zu machen, um zu sagen. Andererseits muss dann die ganze Schnittstelle angepasst werden. Ja, und wir versuchen genau A, B, C Kategorien dann abzuarbeiten und dann dort Unique Content zu erstellen.
Genau, ich denke, das ist auch der richtige Weg, den man macht. Man hat so ein gewisses, so gerade jetzt bei eurer Größe, man hat ein gewisses Budget, man ist halt da wirklich finanziell begrenzt irgendwann. Ja. Genau. Und da arbeitet man sich einfach von vorne nach hinten einfach vor, so wie man normalerweise auch ein Haus baut. Also man fängt einfach an, Steinchen auf Steinchen, und wird im Laufe der Zeit immer größer. Das ist ja das Schöne bei solchen Sachen, wenn man die ordentlich macht, hat man so ein kontinuierliches Wachstum, und dann freut man sich auch irgendwie. Freut man sich immer, wenn man am Jahresende dann zurückschaut und sieht, wo stand man im Januar noch, jetzt stehen wir hier. Und das finde ich sehr angenehm eigentlich.
Genau, und das ist immer die Frage, wir haben ja verschiedene Einschränkungen. Typo 3 ist ja damals, als es da vor 4 Jahren angelegt wurde, damals war es normales CMS, dann wurde es zu Typo 3 umgewandelt, und da gibt es Templates, verschiedene 3 Templates zur Auswahl, und das war's dann. Und da muss natürlich auch noch dran gearbeitet werden. Produktseiten, einer Status, Kategorieseiten und so weiter und so fort, aber wie gesagt, gibt es genug zu tun.
Genau. So, was haben wir dann noch? Fehlende statische Inhalte. Hat man gerade, genau. Dann haben wir hier gehabt, suchähnliche Kategorieseiten, ist eigentlich fast das gleiche wie einfach fehlende statische Inhalte auf Kategorieseiten. Da muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich ein Problem. Wir haben bei uns also ein kleines Problem, was mich auch mal ein bisschen geärgert hatte, ist zum Beispiel, dass wir in einem unserer Portale ziemlich viel Freewares drin hatten und die haben sie dann immer gesagt, oh, da haben wir keine Lust, Bilder zu machen. Das Problem ist natürlich, hast du dann solche Suchseiten oder suchähnliche Sub-Sub-Sub-Sub-Kategorien, hast du dann halt ziemlich viele Platzhalterbilder, also eigentlich alles. Das sieht dann extrem dämlich aus. Und da sieht man wieder, dann nehme ich so einen Scheiß entweder raus oder mach's halt ordentlich. Also das ist immer so... Und ganz wichtig finde ich auch gerade bei solchen Suchseiten oder wenn man halt eine Suchergebnisseite als Kategorieseite verwendet, dann muss man die auch optisch nochmal anfassen. Da muss man klar hinschreiben, wo man ist. Ansonsten steht ja nämlich meistens so, sie sucht nach, im schlimmsten Fall sogar noch drauf und dann sind ja, huch, ich hab sogar nichts gesucht, hab hier was geklickt, was ist denn hier los? Da muss man, das ist auch aus Usability-Sicht muss man da ein bisschen was in die Hand nehmen. Dann haben wir das Thema mit den zu bildlastigen Seiten und da muss man sagen, okay, da muss man immer aufpassen, wenn es conversionmäßig gut funktioniert, muss man halt schauen, wie man da als SEO noch irgendwo eine Ecke für seinen Text passt, der das Design nicht ruiniert, was offensichtlich gut funktioniert. Wenn die Seite eh nicht verkauft, dann kann man sie auch gleich neu bauen. Also das ist immer aber so eine Sache, wenn halt, es gibt Sachen, die funktionieren bildlastig halt extrem gut. Es ist dann schwer. Frank, was macht ihr denn in solchen Fällen?
Eigentlich so wie du gesagt hast, schauen, performt die Seite? Ja, nein. Du hast halt das Problem, wenn du eine Marke bist, die extrem mit Bildern arbeitet. Und wirst du das an dem Produktmanager nur schwer vorbeibekommen, ja, oder halt an einem verantwortlichen Marketingentscheider, der halt einfach sagt, okay, wir arbeiten viel mit Bildern, auch jetzt im Printbereich, wir wollen jetzt nicht, dass der Nutzer wirklich Text ausgeliefert bekommt, dann hast du natürlich immer noch die Möglichkeit, below the fold Text hinzuzufügen. Das ist auch, finde meines Erachtens schon sehr grenzwertig, aber wenn du jetzt zum Beispiel Hugo Boss bist, dann, oder irgendeine andere Lifestyle-Modemarke, dann brauchst du das vermutlich auch nicht, ja, weil du einfach über die Marke so viel Content generierst und würde jetzt meines Erachtens nicht unbedingt ein sinnvolles Ziel sein, von Hugo Boss auf Jeans zu ranken.
Eben, da hast du recht, da muss man teilweise einfach die Frage, also wenn natürlich vom Kunden dann solche Ziele gestellt werden, dann muss man eher die Ziele mal in Frage stellen, da hast du schon recht.
Ja, deswegen, also das ist letzten Endes immer ein Kompromiss. Ja. Wenn du jetzt allerdings natürlich ein neuer Online-Shop bist, der verschiedene Marken, verschiedene Produkte, Produktvarianten hat, also so quasi eine Art Meta-Suche, Meta-Portal, dann kannst du dir den Luxus natürlich nicht leisten. Ja, dann musst du mit Text arbeiten.
Cool. Nee, also da hast du recht. Also aber nicht, dass du, ist halt immer wieder ein spannendes Punkt. Auch wir hatten das schon öfter. Also dann aber allerdings zum Glück eher bei Microsites, die dann doch eher sowieso ein SEA-Case sind. Also da kann man dann auch einfach als SEO dann mal ganz ehrlich sagen, der ist einfach nicht zu holen, aber offensichtlich ist es dann auch nicht so wichtig gewesen.
Ja.
Man muss sich ja nicht überall rein dabei sein. Das geht, kann man sich auch mal zurückziehen. Geht auch. Dann natürlich Duplicate Content, ein Produkt, verschiedene Kategorien, verschiedene URLs. Wenn sowas passiert, das ist natürlich ärgerlich. Ist natürlich gerade das Vorteil vom Web, dass ich eine Polyhierarchie haben kann und kann ein Produkt in mehreren Sachen einsortieren. Aber man sollte sagen, was ist meine Hauptkategorie und das ist dann halt auch im Pfad drin. Also so schwer ist es nicht, aber auch das gibt es viele Shop-Systeme, die da irgendwie sehr unsauber sind und dann habe ich natürlich gleich mal 5 URLs für irgendein Produkt. Auch nicht ganz vorteilhaft. Genau, also das waren so die Sachen. Also wie gesagt, all diese Sachen hatten wir bei uns schon mal gehabt. Manche sind aus irgendwelchen Gründen auch immer noch da. Manche halt, wie gerade bei den bildlastigen Sachen, auch aus gutem Grund. Aber muss man halt mal so weit schauen. Aber wie gesagt, ein spannendes Dokument. Alle diese Fragen sollte man irgendwann mal geklärt haben bei sich. Wird man auf jeden Fall auch irgendwo finden. Was habe ich hier noch? Ach ja, genau. Nächstes Thema. Google Produktsuche, Shop Produktbewertungen unter der Lupe. Ein sehr schöner Artikel von den... Genau, Internetkapitän, auch immer wieder schöne Sachen, die Kollegen schreiben. Ich lese den auch immer sehr gerne, auch wenn das Template mal ein Update gebrauchen könnte. Aber meins ist auch nicht das Schönste, das macht nichts. Hauptsache, der Inhalt passt. Und ja, muss man einfach mal sich im Großen und Ganzen durchlesen. Geht ziemlich viel auch um das ganze Thema mit dem Mid-Snippet-Testing-Tool und so weiter. Macht eine Menge Spaß und dann kommen halt diese ganzen Shop-Bewertungen mittlerweile gut in die One-Boxen rein. Also muss man mal gucken, was da so passiert und wie man damit umgeht. Aber ist eine spannende Sache. Macht ihr in dem Bereich auch viel?
Ja, also wenn einer konkreter nachfragt, schon. gerade ja bei Shops natürlich auch immer wieder relevant. Ich persönlich muss ehrlich zugestehen, dass mich das Thema jetzt nicht so interessiert, aber da habe ich in meinem Team dann die Spezialisten dafür. ich mag halt eher Video und Bilder. Also deswegen, aber es ist ein spannendes Thema, ist immer für sehr, sehr viel Traffic auch gut und bin auch immer dankbar, wenn die Internetkapitäne da ihre Erfahrungen blocken. Ist schön super analytisch gemacht.
Ja, also vor allem, wenn halt Google einfach schon ohne direkte Verlinkung aus den Texten das versucht zu extrahieren, haben sie auch gleich gesagt, welche Problematiken da auftauchen können. Ist ja schon fast so gesehen wie das Thema bei Local, wo du da auch aufpassen musst, dass du dich halt immer gleich schreibst, ansonsten hast du auch Verwirrung erzeugt. Aber ist spannend, also ich meine, da sieht man doch, wie weit da Google auch mittlerweile in das ganze Sentiment-Thema rein versucht, sich reinzufuchteln. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen in dem Bereich.
Auf jeden Fall.
Okay. Genau. Dann Joost de Valk mit einem schönen Artikel zu dem Thema RHEL Next und RHEL Bref, was er auch, glaube ich, sogar schon in sein Plugin reingeknuddelt hat, wenn ich es richtig gelesen habe. Das schöne Markup für Links, um zu sagen, vorhergehende Seite, nachfolgende Seite, hat ja auch jetzt Google Announced es entsprechend zu unterstützen. Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht?
Nein, es ist natürlich noch sehr, sehr frisch. Wir testen das gerade, wir haben es schon getestet. Wo wir es halt wirklich empfehlen können, ist bei Archiven, also wie auch Joost geschrieben hat, WordPress, klassisches Beispiel, Datumsarchiv oder Themenarchiv. Google selbst hat ja, glaube ich, meines Wissens in ihrem Webmaster-Blog-Artikel ja ein Beispiel auch genannt, dass du bestimmte lange Texte dann in drei Subseiten quasi unterteilst und quasi aus einem 1000-Wörter-Text drei Seiten mit 333 Wörtertexten machst. Davon rate ich ausdrücklich ab, weil du natürlich letzten Endes dann, also dann haben sie gesagt, setz noch Canonicals ein und du quasi von der zweiten Seite auf die erste verweisen und von der dritten auch auf die erste, kann ich absolut nicht empfehlen. Klar, Longtail-Traffic, der verloren geht und bin da doch eher der Fan des langen Textes. Persönlicher Einsatz, klar, Archivierung, ja, würde ich auf jeden Fall machen.
Wie habt ihr mal getestet, wie er sich verhält? Also ich habe ja nie bei Archiven Canonical eingesetzt, weil ich habe es nicht durchgetestet, aber wenn das Ding siehst, halt einfach, ich ziehe das Ding um und dann wird die Seite ja eigentlich per se nicht mehr gecrawlt. Das heißt, meine Links sind ja auch weg.
Ja, in der Regel ist es genauso das Problem, dass du halt, das ist halt einfach kein No-Index-Follow. Ja? Und wenn genau. Google dann den Header sieht und dann gleich sieht, ja, ist das ein Canonical drauf, ist halt die Frage, gehen sie dann überhaupt noch weiter und wenn ja, wie weit? Theoretisch müsste Google ja dann komplett die Seite ignorieren und halt eben sämtliche eingehenden Links auf das Canonical-Ziel werten. Wir haben es allerdings in der Praxis jetzt auch schon beobachtet, dass Google eben mit den Canonicals einfach Probleme hat.
Naja.
Kann Markus vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, Google hat massive Probleme mit dem Canonical-Tag. Ne? Also wenn man gerade mal Listenseiten hat, Seite 2, 3 und folgende, wenn man Canonical setzt auf die erste Listing-Seite, dann kommt es wirklich häufig vor, dass Google die Seiten trotzdem indexiert und trotz des Canonical-Tags auch rankt. Ne? Also da gibt es im Moment massive Probleme. Canonical Deck hat ja ursprünglich super gut funktioniert, aber im Moment kann ich eigentlich nur dazu raten, den Content, wenn man Listenseiten hat, die nicht einen Index sollen, mit Index Follow aus dem Index rauszuhalten.
Genau. So machen wir das in der Regel auch. Deswegen habe ich halt jetzt die Frage, wenn ich jetzt sage Link, Rel, Pref und Next, macht ihr trotzdem noch No Index rein?
Bei einer WordPress-Archivseite zum Beispiel,
genau.
würde ich auf jeden Fall zur Sicherheit noch einen No-Index-Follow reinmachen, ja.
Aber er liest dann trotzdem die Seite aus. Also ist nicht wie bei Canonical, dass wenn ich da sage Next oder Pref oder so, dass er die Seite nicht mitnimmt. Der nimmt die schon normal mit, der weiß nur, die gehören in eine Kette rein. Weil das habe ich noch nicht ausgetestet. Wollte ich erstmal austesten, bevor ich es bei uns irgendwo verbaue.
Ja, du, also wie gesagt, mit dem Canonical kannst du gleich weglassen, brauchst du nicht testen.
Der Canonical macht sowieso nicht. Ich meinte wirklich mit diesem RHEL Preview Page und RHEL Next Page. Also Pref und Next, weil es ja nur so kurz geschrieben.
Ja gut, ist ja jetzt neu. Ich meine, wir haben jetzt auch erst getestet. Wir können es nicht sagen, ist jetzt der super Allheilmittel, nutzt unbedingt.
Ja, okay, also da seid ihr auch noch nicht weiter mit euren Tests. Ich warte nämlich auch noch auf eindeutige Ergebnisse. Gut. Tauschen wir uns dann am besten am Donnerstag aus. Mein Bier genau. An der Bar. Für jeden, der nicht da ist, Pech gehabt. Fantastisch. Ja. Okay. Dann haben wir hier einen schönen Artikel vom SEO-Scene. Und zwar zu dem Thema Vom Löwenherz zum Thema SEO-Tools und die verschwundenen Links. SEO-Tools, super, seid ihr da, fantastisch. Und zwar mit dem Thema Yahoo ist tot und was machen wir jetzt Schönes? Und hat dann auch gleich mal gezeigt, was dann lustig ist, wenn man halt jetzt von zum Beispiel in dem Fall bei Systrix die vorhergehenden Daten mit den jetzigen Daten natürlich nicht mehr vergleichen darf, was aber Leute wohl offensichtlich getan haben, weil es dann gleich Rückfragen gab und sich auch leicht gewundert, dass man das irgendwie nicht so rein selber zusammennimmt, aber halt natürlich auch, wie man generell jetzt historisch damit umgeht. Ich muss ja echt sagen, eigentlich beginnt ja jetzt bei vielen sozusagen Stand Null eine neue historische Loslaufen sozusagen. Außer jetzt mal bei irgendwie Seomos, wobei die gar keine saubere, wenn ich mich erinnere, sowieso nicht mit historischen Daten so arg gut. Die sind immer mehr so zeitpunktorientiert in ihren ganzen Darstellungen, außer man holt sich halt selber aus ihren APIs raus. Oder Majestix, die ja eher gewürfelt sind. Also irgendwie findet er immer 4000 mehr, als ich habe. Und der neue von denen, der Index, der ist ja auch noch nicht so alt. Das heißt, im Grunde genommen laufen wir ja historisch betrachtet eigentlich fast alle wieder bei Null los. Ihr müsst jetzt was sagen.
Ja gut, ich meine, am Ende geht es ja, also für mich persönlich ist es nicht wichtig zu wissen, welcher Link mir vor 2 Jahren flöten gegangen ist und so weiter, sondern für mich persönlich ist eigentlich nur wichtig, was ist aktuell, verstehst du? Ich meine, du musst ja immer das Ganze in Relation sehen zu der Performance deiner Seite. Ist deine Seite vital? Wächst deine Seite? Wachsen auch deine Links mit? Welche Links kommen dazu? Welche Links, die du vielleicht aufgebaut hast, sind sozusagen schnell gecrawled? In welcher Ebene sind die? Also wo bewegen die sich hin? Sondern du musst ja wirklich betrachten, wie ist der Ist-Zustand. Alles ab einem bestimmten Punkt in der Historie ist sowieso irrelevant. Ich meine, was interessiert mich, was vor einem halben Jahr war, interessiert mich gar nicht. Außer natürlich, meine Rankings sind eingebrochen vor einem halben Jahr und ich kann einen Link oder mehrere Links ausfindig machen, die dafür möglicherweise verantwortlich waren. Denn ist es natürlich eine Historie wichtig, aber wenn ich ein halbes Jahr lang nicht mitbekommen habe, dass meine Rankings einbrechen, dann tut es mir auch leid, verstehst du? Also am Ende muss man gucken, wie wichtig ist die Historie, ja. Sie ist wichtig, aber wie weit zurück muss man eigentlich gucken können?
Also da hast du recht, wenn du deine eigene Seite betrachtest, hundertprozentig. Aber ich habe ja auch mit Leuten mit anderen Seiten zu tun. Also irgendjemand sagt Frank, wenn du jetzt zum Beispiel zum ersten Mal beim Kunden aufschlägst, dann konntest du vom halben Jahr noch nicht da gewesen sein und deswegen auch nicht hingeschaut haben. Oder aber irgendjemand sagt, hier, wie sieht's aus, wir haben bei uns Kooperationsanfragen. Ich sage extra nicht Linkanfragen, weil es keine Linkanfragen sind, sondern Kooperation, Partner, wollen wir mit irgendjemandem partnern oder nicht partnern, und dann schaut man sich mal die Seite an. Und wenn du dann natürlich irgendwann mal so ein Standard-Link-mäßig immer so gedümpelt hat, also immer so irgendwie bei seiner whatever er hatte, Domain-Popularität, und dann auf einmal geht's wupp, ein Riesenschrub nach oben und danach bleibt's wieder auf dem Ebene, dann schaust du dir das Ding ja schon mal an, was ist denn da passiert, was hat er denn da gemacht? Das kann eine gute virale Aktion gewesen sein. Das kann aber auch sein, dass er sich auf einmal irgendwie nochmal das 20-fache seines vorhergehenden Linksvolumens einfach mal ziemlich dämlich dazugekauft hat. Beides schon gesehen. Der erste Fall ist gar kein Problem. Dann habe ich da mit dem Mensch überhaupt kein Problem. Beim zweiten Fall sagen wir natürlich, okay, vielleicht suchst du den anderen Kooperationspartner, ich schlage dir auch einen vor. Deswegen brauche ich schon ein bisschen historische Daten, aus der für mich selber natürlich klar, da bin ich ja täglich dran, Markus, da hast du absolut recht.
Also Historie ist für mich persönlich auch dann wichtig, wenn es ins Projektmanagement für den Linkbuilder reingeht, wenn ich dann mit denen spreche und wenn man dann sagt, okay, schau dir doch mal an, welche Links du früher hattest, bei denen, die du verloren hast, warum hast denn du die verloren? Ja, bist du in ein Archiv gerutscht, wurde vielleicht ein Konkurrent verlinkt? Wenn du dann die Links deiner Konkurrenz analysierst, kannst du ja auch mal schauen, okay, welche Links hat mein Konkurrent verloren? Vielleicht hast du eine Möglichkeit, dich dann jetzt in Anführungsstrichen da reinzuzecken. Also fürs operative Geschäft sind solche Informationen dann schon hilfreich. Wenn es um die Penalty-Analyse geht, ja natürlich auch, schau dir mal das historische Linkwachstum an und schau einfach, kamen in einem kurzen Zeitpunkt zu viele Links einfach hinzu, dass es dann unnatürlich wurde. Wurden dann vielleicht ein paar der Links runtergenommen? Wenn ja, welche? Ja, ich würde es auch nicht überbewerten, aber der Kunde sieht es natürlich ganz gerne.
Außerdem, so ein Graph, der wächst, sieht immer gut aus.
Ja, eben, aber auch jetzt, wie Markus gesagt hat, also wenn es jetzt dann wirklich darum geht, hands-on, sind mir Live-Daten natürlich auch lieber, weil dann sehe ich jetzt letztendlich, okay, die Seite rankt eben wegen diesen Links, und eine Seite, die nicht rankt, rankt halt meistens auch nicht, weil sie einfach zu wenig Links hat. sag ich mal, bei diesem Friday Night auch gelesen.
Stimmt, ich bin noch nicht ganz durch mit seinem Buch.
Ja, es ist so schwierig, ja.
Es ist unwahrscheinlich lang und auch die komplexen Sätze, das ist schwer.
Absolut.
Genau. So, was haben wir als nächstes haben wir noch gefunden? Wir machen heute relativ lang mit unserem Rückblick. Lokale Suchmaschinenoptimierung, Checkliste für neue Websites. Das bei kennst du ein Blog, und zwar eine wirklich sehr, sehr umfangreiche Liste, hat noch sehr viel weiterführende Artikel zu dem Thema verlinkt, der Sebastian Soscha, und ist ein wirklich schöner Artikel. Ich mache im Local-Bereich im Moment nicht so viel, ich habe aber gerade ein Thema bei uns, wo das wirklich interessant sein könnte, da war ich wirklich sehr dankbar, dass er gerade gekommen ist, weil ich wollte mich gerade einlesen, da kommt so eine ganze Sammlung, freut einen immer, schön geschrieben, wird verlinkt, und dann natürlich Google Trusted Stores gestartet in der USA, auch da muss man natürlich sagen, geht Google jetzt nach Checkout und ähnlichem ja dann noch weiter in dieses ganze Shop-Thema und rein, um da halt auch weiter Dienstleistungen im Shop-Bereich anzubieten. Also ich muss schon sagen, bin mal gespannt, wie weit da Google noch rein. Ich meine, wenn man natürlich auch so viele Felder aufmacht, dann schreit es natürlich dann auch nach irgendwelchen Wettbewerbsgedöns-Sachen von vorhin. Also das ist dann unausweichlich. Wie gesagt, ist Microsoft vorher auch so passiert. Bin mal gespannt, was mit ist, wann es hierher kommt, wann es überhaupt hierher kommt. Aber es ist auch ein spannendes Ding, einfach mal auf dem Radar haben. Und dann, last but not least, passt ganz gut dann in die Überleitung, endlich, nach einer Stunde 16, das Thema vom Michael Quay, der geschrieben hat, why rank checking is not critical, at least for me, fand ich auch einen wirklich sehr, sehr schönen Artikel. Und zwar geht es hier hauptsächlich darum, dass man selber Rank-Checking betreibt. Und da sagt er schon, das allererste Problem ist natürlich personalisierte Suche. Okay, sieht jeder ein bisschen was anderes. Dann hat irgendwann, gibt es halt massiv Ranking-Änderungen unter Tage. Ist dann auch nicht so die Sache. Universal Search, extrem volatil in den Einbindungen. Dann auch so eine Geschichte immer mit den, wenn man selber abfragt oder Tools baut, dass man oft sagt, oh, ich mach's mir einfacher, ich nehme immer die 100, dann stimmt natürlich das Ranking gar nicht mehr im Vergleich zu 10er Paginierungsseiten in der SERP, weil dann ist natürlich das ganze Zusammenschieberei von Google komplett anders.
Das gibt's nicht mehr jetzt. Du kannst Google nicht mehr 100 Ergebnisse immer abfragen.
Haben geht ganz schnell, siehst du. Sehr schön, freut mich, weil es war immer eh scheiße. Ich mach's schon seit Jahren nicht mehr, deswegen weiß ich gar nicht mehr mitbekommen, aber es ging früher.
Ja, früher ging eine Menge bei Google. Ja.
Und das war immer ziemlich mistig, was da rauskam, also beziehungsweise Tools, die darauf zugegriffen haben. Und dann natürlich super geil, unerfahrene SEOs tracken falsche Begriffe. Ich habe so eine super geile Liste von Suchanfragen, die bei uns aufschlagen, weil Leute gemerkt haben, huch, das kann ich auch abfragen, wenn ich bei Google nicht durchs Capture komme, nehme ich halt das bei T-Online, ist ja eigentlich fast das Gleiche. Außerdem ist Universal schon gleich nicht mit drin, umso besser kann man es einfacher abscrapen. Wie viele Anfragen ich habe zu suchen, die genau null Klicks haben. Also das sucht kein Mensch. Und wenn du die Anfragen schon siehst, denkst du schon, oh mein Gott, welcher Idiot will denn die Rankings so in einem Scheiß wissen. Also ich bring da mal eine Liste mit, das macht echt Spaß. Und dann, sein Vorschlag, ja, sorry?
Nee, ich würde sagen, zum Beispiel zu dem Keyword Suchmaschinenoptimierung.
Ja, auch gut, genau.
Suchmaschinenoptimierung hat ja im Keyword-Tool einfach ein riesen Suchvolumen und da werden wohl ziemlich viele Leute einfach nur ihre Rankings regelmäßig checken.
Genau, das stimmt. Und das ist halt echt, ja, vor allem aber, was wirklich schön ist mit Minus. Also Leute, die klicken da, die suchen dann echt irgendwie Mutterschutz minus Kredit. Ey, das sucht keine Sau. Ich meine, kein Mensch tippt ein Minus ein, wenn er ein Suchwort eingibt. Das ist einfach Schwachsinn. Also da kriegst du schon Haare. Und dann halt seinen Vorschlag, bei solchen Themen lieber in seine Webanalyse schauen und zu gucken, was schlägt denn bei mir auf, weil dann habe ich offensichtlich ein Ranking, was auch interessant ist. Und zur Analyse natürlich, das habe ich jetzt reingeschrieben, weil er dann an der Stelle aufgehört hat, sind für mich natürlich solche Tools, Markus, wie ihr sie anbietet, für mich einfach das A und O, weil das sind sehr große Datenmengen. Da sehe ich natürlich auch über Zeit, wie ich mich verändere, ohne dass ich bei mir irgendetwas machen muss. Und ich kann halt natürlich auch, und das fällt mir nämlich Webanalyse aus, wenn ich mir jemand anderen anschaue, der habe ich die Daten schlicht und ergreifend nicht. Dann möchte ich aber, weiß ich auch nicht, was er optimiert, dann brauche ich einen freien Datentool. Da kann ich mir nicht selber überlegen, mit was ich den tracken möchte. Weil es ja auch oft Leute sagen, oh, ich habe da mal 100 Keywords und trackt bei den 100 auch meine Konkurrenten. Ja, wahrscheinlich interessieren die aber gerade die Keywords so gar nicht. Dann kann ich daraus jetzt auch nicht ableiten, ob die jetzt da SEO betreiben oder nicht in Summe. Da braucht man einfach ganz andere Datenmengen und da kommen halt solche Tools, wie ihr sie habt, ins Spiel. ihr könnt halt auch mit der Volatilität von diesen ganzen Universal-Sachen umgehen und anzeigen. Ab einer gewissen Datenmenge hat man das Problem einfach im Griff, statistisch.
Statistisch, genau. Du kannst natürlich nie auf einem einzelnen Keyword sagen, genau so ist es. Aber wenn du halt wirklich eine große Menge hast, dann kannst du einfach die statistischen Ausreißer rausrechnen und dann hast du halt einfach einen guten Überblick.
Es ist auch in den USA aus irgendeinem Grund immer noch so, war auch am SEO-Oktoberfest ganz lustig, da haben wir denen erzählt, dass wir Tools haben und Tools bauen, die Visibility abbilden, ja, die komplette Keyword-Sets dann entsprechend gewichten oder Rankings entsprechend Gewichte darstellen. Das kannten die in den USA eigentlich gar nicht. Die haben gemeint, ja, in unsere SEO-Tools, die wir bisher in den USA genutzt haben, waren eigentlich alles irgendwelche Rank-Checker. Und ich meine, du kennst es jetzt ja selber, wie viele Rankings jetzt zum Beispiel Gamesload hat. Ich meine, da checkst du dir einen Wolf. Also ja. Das macht dann überhaupt keinen Sinn mehr. Kostet zu viel Zeit, klar, bei vielleicht Top 25 conversion-starken oder traffic-starken Keywords. Klar, aber mir ist einfach eine Visibility wichtig. Mir ist eine Visibility nach Seitenbereich wichtig. Und aus dem Seitenbereich lässt sich ja oft auch ein Themenbereich dann schon ableiten, wenn die Seite eine saubere Struktur, eine Architektur hat. Subdomain, klar, aber wenn ich das dann weiß, dann kannst du auch mit der Visibility eigentlich schon sehr präzise argumentieren und Fehler identifizieren.
Ja, auf jeden Fall. Also das mit den USA habe ich auch übrigens, finde ich auch sehr lustig, dass die da absolut in dem Bereich nicht unterwegs sind, habe ich auch schon festgestellt. Also ja, andere Kultur wahrscheinlich.
Ja, sind noch nicht so weit.
Ja, nee, kann man an der Stelle wirklich sagen. Also ich denke, ja, da kommt dann einfach das High-Minded Europe raus, also die Denker, ja, die mit großen statistischen Zahlen rumgehen und nicht die halt lieber Milliarden auf der Bank irgendwie hin und her schieben.
Absolut, hast du vollkommen recht, weil das Problem halt einfach ist, durch die Lokalisierung, Personalisierung hättest du bei täglichen Ranking-Checks je nach Region einfach komplett andere Ergebnisse, die dich komplett verwirren. Und wie willst du das dann später deinem Vorgesetzten oder deinem Kunden oder deinem Kollegen, Mitarbeiter, was auch immer, verargumentieren? Ja, dann sagst du, das heute rennst du in die Richtung und morgen rennst du aber in eine andere Richtung, weil das ist was ganz anderes relevant. Also gerade im SEO dauern die Effekte so lange, dass du auf Basis von tagesaktueller, lokaler, personalisierter Rankings eigentlich keine wirklichen Maßnahmen ableiten kannst. Und deswegen macht es für mich einfach keinen Sinn.
Das stimmt. Ja, aber ich würde sagen, brechen wir an der Stelle auch ab, weil wir sind durch alles durchgekommen in sage und schreibe 1 Stunde 20. Das hat schon früher für ganze Sendungen gereicht. Aber jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und zwar kann USA und Search Metric Essentials. Markus, ich habe sie ja sehen können, ich sehe sie auch immer noch und wir nutzen sie ja auch mittlerweile sehr intensiv, eure neuen Essentials, fantastisch gut geworden, sehen saucool aus und ich kann sie bedienen und das ist einfach fantastisch, weil da habe ich mit dir ja früher oft viel rumgemoppert bei dir im Büro und musstest so viel Kritik von mir aushalten, aber ist echt cool geworden, an der Stelle großen Respekt.
Wir haben uns einfach deine Kritik, Jens, zu Herzen genommen und haben einfach das beste Tool gebaut.
Fantastisch. Das ist ja schön, wenn Schimpfen so gut wirkt. Genau. Nee, aber es sieht echt extrem schön aus. Aber das wollen wir jetzt austesten und zwar an der wirklich super Seite vom Drasen. Und zwar kann USA. Und zwar, Drasen, du hast uns erstmal ein bisschen was zu deiner Seite zusammengestellt. Du hast vorhin kurz was erzählt. Mhm. Aber ich denke, du kannst ja noch mal kurz richtig ausholen, weil hier stehen auch noch ein paar Sachen mehr drin, die du hier reingeschrieben hast, in unsere schönen Shownotes, die unsere Nutzer ja nicht lesen können und deswegen ganz kurz oder beziehungsweise so ausführlich, wie du denkst, dass wir es brauchen für die Seitklinik, kann USA, man kann in die USA flaggen, aber auch nach Kanada, Seite sieht schön aus, kann man mal besuchen und du erzählst uns jetzt mal ein bisschen was zu der Seite.
Okay, also Calusa ist Reiseveranstalter von Nordamerika. Der Unterschied bei uns zu anderen Reiseveranstaltern ist, dass wir keine Pauschalreisen anbieten. Wir sind ein individueller Reiseanbieter, da heben wir uns also sehr ab von den anderen. Bei uns hat der Kunde die Möglichkeit, seine Reise selbst zusammenzustellen. Sei es, dass er sagt, er möchte gerne 2 Tage in Las Vegas sein, dann 3 Tage mit dem Wohnmobil und dann nochmal 2 Tage mit dem Auto durch Nordamerika reisen. Er kann sich also selbst bestimmen, wie er gerne und was er gerne machen möchte. Das ist natürlich die Problematik bei der Webseite, dass man die einzelnen Produkte miteinander verknüpfen muss und dem Kunden dementsprechend auch die Möglichkeit bieten muss, dass er diese Produkte zusammen als ein Paket zusammenschnüren kann. Bei anderen Angeboten oder bei anderen Reiseveranstaltern ist es so, dass er sagt, ich möchte gerne nach Ägypten und bucht sich da sein Angebot und damit hat sich das. Bei uns ist es dementsprechend nicht so. Für mich ist die Schwierigkeit bei der ganzen Sache, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie was sucht der Kunde. Wie schon eben erwähnt, dass es wichtig ist, Kategorien zusammen zu verknüpfen. Des Weiteren wäre natürlich wichtig, Universal Search. Wie sieht das bei uns aus? Wie sind wir dort aufgestellt? Was kann man da verbessern? Es wurde ja am Anfang erwähnt, dass Bildersuche ist bei uns ein sehr wichtiges Thema, insbesondere wegen der Emotionalität, die wir ja auch über Bilder verkaufen. Dass wir dort natürlich noch viel mehr machen oder wie stehen wir überhaupt dort? Das nächste Problem, was wir haben, ist, oder nicht Problem, oder es ist momentan so, dass sehr viele Daten einfließen, die nicht redaktionell gepflegt sind. Die werden also von den Produktmanagern optimiert, geschrieben. Auch die Bilder werden ausgewählt. Das heißt, das Vertaggen der Bilder passiert dann auch nicht bei uns und dementsprechend werden die alle ins Typo 3 ein. Fließen die alle, diese Daten fließen dann alle ins Typo 3 ein. Typo 3 hat ja auch seine Schwierigkeiten. Das ist das die eine Sache, die wir gerne optimieren würden. Des Weiteren ist es so, dass wir noch einen Blog haben. Da versuchen wir, die Reiseberichte unserer Kunden einzubinden. Das haben wir in ein Unterverzeichnis gelegt vor 1,5 Jahren und sind mit der... da ist noch ein Problem, dass wir Schwierigkeiten haben mit Tools dieses Unterverzeichnis, das canusa/canusa-blog.html ist, zu tracken, wie viele Backlinks bekommen wir darauf, wie viele Seiten werden indiziert und so weiter und so fort, weil es halt ein Unterverzeichnis ist von canusa.de und canusa.de hat, ich muss jetzt lügen, ich habe nicht im Kopf, um die 4000 indizierten Seiten. Es wurde am Anfang gleich ein Statistiktool extra für dieses Unterverzeichnis angelegt und da sieht man natürlich, dass wir sehr wenig Besucher haben, beziehungsweise ich damit nicht unbedingt sehr zufrieden bin, aufgrund dessen, weil wir über 200 indizierte Unique-Content-Seiten haben, mit wunderbaren Texten, auch Keyword-optimiert und da wollten wir gerne noch ein bisschen was machen.
Ja, das ist doch schon mal eine gute Vorstellung. Und Markus, ihr habt euch die Seiten schon angeschaut. Dann würde ich sagen, gebe ich doch auch mal für die Erstanalyse an euch rüber.
Ja, ich meine, wir können jetzt mal loslegen. Jetzt hast du die Essentials nebenbei offen, oder?
Ja, habe ich klar.
Ich meine, wie man jetzt erstmal checken kann oder checken sollte, ist, wie die Root-Domain funktioniert. Ne? Canusa.de und man guckt sich in der Übersicht erstmal an, wie ist die Visibility, die Sichtbarkeit im SEO und im Organic-Bereich. Man sieht eindeutig, dass das quasi beides gemacht wird. Also die Seite wird im SEO optimiert und die Seite wird auch parallel mit AdWords befeuert. Die Universal Search Rankings sind mager, würde ich mal sagen. Man hat einige wenige Maps und Bilder-Rankings, die aber eher sporadisch auftauchen. Man sieht natürlich, dass viel gemacht wird, aber vielleicht, weil du bei den Bildern gerade warst, Drasen, ihr habt keine Alttext. Die Bilder haben keinen Alttext. Ich meine, wir waren eben bei den 10 größten Fehlern im Retail-Bereich. Einer der 10 größten Fehler ist, wenn du in der Bildersuche ranken willst, du musst einen Alttext haben. Du musst einen guten Dateinamen haben und du solltest natürlich auch einen gut und fließenden Text haben. Wenn der Alttext fehlt, schon mal schlecht.
Ja, also es gibt zum Beispiel so eine Reise, glaube ich, Skifahren in den Rocky Mountains, siehst du. Und da gibt es ein total lustiges Bild von so einer Reisegruppe, die total glücklich im Tiefschnee steht, was ein sehr emotionales Bild ist. Es war 9 Tage individuelle Skireise, Keystone inklusive Flug, Hotel und Transfer. Es ist aufgehangen vielleicht mit der Nachkommen, Gruppenreise in den USA, Skiabenteuer in den Rockies. Und da habt ihr halt dann, mal ein Bild, Alt-Attribut definiert. Entschuldigung, Title.
Es gibt kein Alt.
Aber es gibt einfach kein Alt. Ja, und das... Ja. Es gibt keinen umfließenden Text so richtig. Es ist einfach, schwierig. Es ist schwierig und es ist tolles Bildmaterial. Das macht das Ganze so ein bisschen traurig.
Okay.
Da können wir nachher nochmal hinkommen. Also bei der Sichtbarkeit anfangen, sieht man eindeutig bei euch vom 1. August zum 2010 jetzt, letzten Jahr zum 8. August 2010, gibt es bei euch einen drastischen Abfall. Also da muss irgendwas passiert sein. Entweder ihr hattet einen Relaunch, einen Umstellung auf ein neues Content-Management-System oder ein Penalty, irgendwas. Und seitdem quasi geht es kontinuierlich bergauf. Also offensichtlich passiert bei euch was in Form von Content-Produktion, auch Verlinkung. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich angucken sollte. Und wenn man sich das auf dem Rating selbst anguckt, welche ihr damals verloren habt, das kann man auch machen, weil wenn man auf Verlierer geht und dann auf 8.8.2010, dann sieht man, dass ihr mit euren Hauptkeywords eigentlich alle Rankings verloren hattet. Da gehe ich jetzt ganz kurz hin. Ja, da sieht man Reisen Florida, Rocky Mountains, Kanada-Reisen, Reisen Bahamas. Da seid ihr einfach komplett weggeflogen. Und da muss man gucken, ist die Ursache ein Penalty oder was ist überhaupt? Ja, ich kann, danach ging's kontinuierlich wieder bergauf. Aber das ist schon mal eine Sache, die man im Kopf haben sollte, wenn man sich die Seite betrachtet.
Kann ich dir genau sagen, woran das lag? Wir haben ja vorhin den Canonical Tag erwähnt.
Ja.
Und zwar hat Typo3 bei uns ein kleines Manko gehabt. Und zwar hat er zwei indizierte Startseiten gehabt. Und wir haben ja eine Agentur, wir haben ja eine Typo3-Agentur und wir haben dann gesagt, dass wir die eine Seite, damals war ja der Canonical Tag so wunderbar und man hat dann damit, er ist sehr gefährlich, um das mal vorwegzunehmen. Und wir haben dann die eine, die mit aufgerufen wurde oder mit indiziert wurde, Startseite mit dem Canonical Tag versehen. Leider Gottes wurde es von der Agentur so umgesetzt, dass dieser global in den Metatext eingefügt wurde und ich in den Urlaub gefahren bin und wiedergekommen bin und dann natürlich einen Schock bekommen habe. Könnt ihr euch vorstellen? Dementsprechend wurde dann wieder rausgenommen und dann fing es dann an wieder, dass wir das aufgebaut haben.
Was habt ihr mit der Agentur? Also,
bitte?
Was ist mit der Agentur passiert? Arbeitet die noch für euch? Oder?
Kein Thema, kein Wort dazu. Also wie gesagt, der Tag ist sehr gefährlich und wenn man dann an der Agentur hat, das liegt auch nicht an der Agentur, das war eine Person, die das dann halt dementsprechend falsch gemacht hat. Wir haben es dann, ich war im Urlaub, das hat auch noch dazu gepasst und also daher kommt das. Das ist auch super, dass man das daran sehen kann. Ja, genau. Ey, das war die Ursache.
Ihr seid nicht die Einzigen, denen sowas schon passiert ist. Auch größere Seiten mit doch einigen hunderttausend Besuchern am Tag haben aus Versehen mal Canonical Tags überall ausgerollt und mussten dann auch wie ihr quasi Monate warten, bis sich die Seite wieder selbst regeneriert hat für ein paar Tage Unachtsamkeit.
Sehr gefährlich, sage ich.
Absolut. Ansonsten, wenn man sich jetzt weiter anguckt in den Essentials, sieht man, dass ihr natürlich auf euren eigenen Brand rankt, ja, canusa.de. Daran kann man übrigens schon erkennen, dass ihr wirklich eine Marke habt. Ne? Also wenn man als Top-Keywords jetzt nicht USA-Reisen oder Kanada-Reisen oder Hawaii-Urlaub findet als Top-Keywords, sondern euren Brand, ist es schon mal wirklich ein wirklich gutes Zeichen für die Seite.
Mhm.
Wenn man weitergeht und sich die Wettbewerber mal anguckt, sieht man, dass ihr auch mit den größten Wettbewerbern im Markt zu tun habt. Ne? Ich meine, wir sind jetzt bei den Organic-Wettbewerbern. Man sieht hier Wettbewerber wie TripAdvisor, HolidayCheck, Ab in den Urlaub, Expedia, dann auch contentlastige Seiten wie amerikaforum.de. Das heißt einfach für euch, wenn ihr eine kleine unabhängige oder ein kleines unabhängiges Reisebüro seid, ihr spielt hier in einem Wettbewerb, wo große Unternehmen sich tummeln, die viel Geld haben im Online-Bereich, sowohl für SEO als auch für SEA. Da kann man euch wirklich nur raten, genau zu analysieren, wo sind unsere Nischen, wo sind unsere Möglichkeiten. Da kommen wir praktisch jetzt zu den Möglichkeiten. Ich klicke hier mal auf SurfSpread, Surfverteilung, wo man sehen kann, ihr habt halt eine Seite, die noch viel Potenzial hat. Ja, also 10% eurer von uns gemessenen Keywords sind auf Seite 2, 15% der Keywords sind auf Seite 3. Das heißt, ihr habt noch 25% der Keywords, die in greifbarer Nähe sind zu Seite. Okay. Also das ist halt sehr viel. Das Gute an Essentials ist, Jens, du hast es schon gesehen, wir haben bei uns in SurfSpread auch historisch. Ja, man kann historisch sehen, wenn man seine Seite optimiert, wie viel Prozent meiner Keywords wandern auf Seite 1 oder 2 oder 3. Und gerade wenn man eine dauerhaft gute Optimierung macht, dann sieht man, wie die Menge der Keywords auf Seite 2, 3, 4 abnimmt und auf Seite 1 halt zunehmen sollte. Oder im ungünstigsten Fall, wie jetzt zum Beispiel bei dem Panda-Update, wie irgendwie Seite 1, 2, 3 wegrauschen und Seite 5, 6, 7, 8 nach oben gehen. Wenn wir uns jetzt mal die Keywords im Detail angucken, gehen wir mal auf Rankings und nutzen mal einen Filter. Gucken wir mal eure Seite 2 und 3 Keywords an. Das geht hier los bei Shorthead Keywords wie nur Kanada. Ne, dann rankt ihr mit der Kanada.de, Kanadas-Reisen-HTML. Wahrscheinlich nicht euer Ziel, mit Kanada selbst nach oben zu kommen, wobei aber das Suchvolumen auf dem Keyword auf jeden Fall gut ist. Was dann hier super gut aussieht, sind so Sachen wie Mietwagen Kanada, seit dem Platz 12. Das Keyword selbst hat einen sehr, sehr hohen Wert, weil alleine, wenn man jetzt SEA machen würde, wir haben hier einen CPC von 1,36, könnte man theoretisch eine Menge Wert nur aus diesem einzelnen Begriff rausholen. Sachen wie Karibik-Kreuzfahrt, seid ihr dabei, Reisen USA, der Platz 11. Also hat da mit 2 und 3 noch wahnsinnig viel Potenzial. Ich sortiere das auch mal kurz nach Suchvolumen, um die ganzen nach oben zu hieven. Da sind natürlich viele Brands dabei, Delta Airlines, US Airways, Continental Airlines, auch mit Keywords wie Schulferien 2012, Upgear Rankings. Das ist sicherlich nicht Ziel der Sache, diesen Traffic abzugreifen, aber wenn es auch darum geht, für dich und dein Chef die Möglichkeiten der Verlinkung zu erhöhen und ihr habt einen extrem guten Kalender für die Schulferien, eine gute Übersicht, dann könnt ihr sogar Links in dem Bereich bekommen. Wenn ihr nicht, sag mal, die Schulferien für Nordamerika habt, sondern für die Deutschen, die ja da Urlaub machen sollen. Oder Esther habt ihr ein Ranking und so eine Sache. Und das muss man halt durchgehen. Und das ist sozusagen immer ein Teil des kontinuierlichen Optimierungsprozesses. Zu gucken, wo Potenzial, mit welchen Begriffen, so wie der Michael Gray das gemacht hat, mit okay, ich nehme mir vom Scratch mal Keywords und guck mal, wie die Conversion ist, hat er ja vorgeschlagen, nimm lieber deine Analytics-Daten, kannst du bei uns die Essentials nehmen und guckst einfach, zu welchem Keyword gibt es welches Suchvolumen, welche CPC und welche Möglichkeit für mich endlich nach oben zu kommen, weil mit einem Begriff wie US Airways oder Delta Airlines willst du es sicherlich nicht, weil da suchen die Leute nach dem Brand und wollen dann eher buchen. Mit allen anderen Sachen macht es aber schon mehr Sinn, auf jeden Fall.
Kleine Frage übrigens, hast du eine Webanalyse im Einsatz?
Rasen? Ja.
Welche?
Analytics.
Ah, okay, cool. Dann würde ich mal auch schauen, wie die Leute wer konvertiert, wenn du ein Conversion-Tracking drin hast, also ob du irgendwie feststellen kannst, da ihr ja wahrscheinlich, ja, wenn du sagst, die Leute wollen da irgendwas zusammenstellen, ob die dann anrufen etc. pp., aber irgendwie musst du mal, also wie euer Conversion-Tracking funktioniert, weil ich sehe jetzt hier gerade solche, bin jetzt mal inhaltlich ein bisschen durch die Keywords durchgegangen, USA, du hast ja vorhin gesagt, was seid ihr? Das hast du ja sehr schön erzählt. Ihr macht Individualreisen, du kannst jetzt zusammenstellen, etc., bla bla bla. USA-Reisen 2 ist bestimmt bei euch ein super geiles Keyword, allerdings ist das auch ziemlich generisch. Außer, dass es natürlich schon mal das Reiseland drin ist. Ihr habt aber auch sowas wie Rundreise USA-Ostküste auf 1, wo ich mir vorstellen kann, viel, viel geringeres Suchvolumen. Also 300 zu 15.000, aber vielleicht unter Umständen eine extrem andere, und davon hast du halt noch mehr, sowas wie USA, Ostküste, Rundreise. Also das Rundreise habt ihr relativ oft in euren Keywords mit drin, und das klingt ja schon eher nach jemandem, der etwas zusammenstellen will. Also, dass da die Conversion besser ist, weil es natürlich weil bei den Konkurrenten, die du da hast, musst du dich halt auf deine Nische beziehen. Ich finde zum Beispiel im Moment gar kein Ranking mit Individualreise als Kombi, was ja auch auf euch einzahlen würde, weil du verkaufst ja eben keine normale USA-Reise, sondern eben eine individuelle Reise. Ja. Und lustigerweise seid ihr jetzt mit Bahnreisen auf 10. Und ich glaube, das ist in Deutschland dann eher, wahrscheinlich will keiner mit der Bahn jetzt nach der USA fahren. aber ist schon cool. Also wie gesagt, da würde ich mal überlegen, wie ihr mit euren Title und Descriptions umgeht, dass ihr vielleicht nicht nur weil Rundreise schon gut funktioniert, aber das Individualreisen noch irgendwie mit reinbringt, weil ihr da vielleicht Keywords bekommt. Also ich kenne das, ich bin mit Musicload mit Musik auch auf so zwischen 2 und 4, das springt so ein bisschen vor sich hin. Ich kriege da ziemlich viel Traffic drüber, ist gar nicht das Thema. Nur die Sales mache ich mit anderen Begriffen. Also es kommt in meiner Top-10-Liste irgendwie am Ende erst vor und da kommen vorher andere, die haben ganz andere Suchvolumen, also wesentlich geringer, okay. Verkaufen aber wesentlich besser. Also auch okay. mit anderen Warenkorbsgrößen etc. pp. Da würde ich nochmal in der Analyse reingehen, dass die Zielsetzung richtig ist, weil gerade bei den Konkurrenten musst du wissen, wo deine Nische ist.
Alles klar.
Aber ich wollte nicht so lange rein, ich bin wieder ruhig.
Ja, also wir gehen doch gleich mal auf die On-Page-Sachen ein. Ja, wir wollten jetzt nur noch uns den Blog nochmal angucken. Der Blog selbst, der rennt gar nicht. Also wenn man bei uns mal den Blog, also kanusa.de/kanusa-Blog bei uns eingibt, dann sieht man, dass der wirklich überhaupt nicht rankt. Und das einzige Keyword bei uns, was hier Relevanz hat, ist Weg Kentucky. Was doch immer das sein soll, hat ein Suchvolumen von 345 im Monat, also sucht tatsächlich kaum jemand. Und danach siehst du eigentlich, wenn man sich den Surf-Spread mal anguckt, siehst du, dass auf Seite 2 gar kein Keyword kommt und eigentlich die meisten Keywords alle ganz, ganz weit hinten zu finden sind. Ja, und das liegt sicherlich nicht daran, dass der Blog zu wenig Content hat, sondern liegt daran, dass er einfach nicht gut genug strukturiert ist, dass er intern nicht gut genug verlinkt ist und dass mit dem Blog selbst zu wenig gemacht wird. Aber das wollte ich jetzt mal sagen und jetzt haben wir ein paar Sachen vorbereitet, um dir ein paar Tipps zu geben, wo du ansetzt.
Okay. Also ich grätsche da jetzt gleich mal rein. Du verlinkt ja euren Blog von der Startseite und aus der rechten Seitenleiste, wir rufen es jetzt gerade parallel auf, genau. Das ist ja aktuell im Kanusa-Blog, dann darüber wird der Blog verlinkt und dann halt eben immer der neueste Artikel. Alles andere wird eigentlich nicht von der Startseite verlinkt, beziehungsweise vermutlich auch nicht aus anderen Seitenbereichen. Da ist es einfach wichtig, dass die interne Verlinkung der Artikel oder der Artikel, soll ich sagen, Tag-Seiten, Kategorie-Seiten, dass die gegeben ist. Und sowohl eine interne Verlinkung als auch natürlich dann eine externe Verlinkung. Denn ja, qualitativ sehr hochwertige Texte, Unique Content, lange Inhalte, auch Bilder, aber die findet Google einfach nicht. Und wenn Google auf eure Seite geht, dann zieht es halt den Link zu dem Artikel, aber der Link, der hat sich dann in vielleicht 5 Tagen, je nachdem wie hoch euer Output ist, ist der weg und stattdessen steht ein anderer da. Also es ist schwierig, einen guten Artikel oder bestimmte wichtige Hubseiten aus dem Blog dauerhaft zu stärken. Da müsstet ihr dann nochmal dran gehen. Zweiter Punkt, interne Verlinkung, ist, wenn ich mir mal anschaue, ihr habt unglaublich viele doppelte oder irrelevante Links. Wenn ihr mal in die Templates reingeht oder in die HTML-Templates, zum Beispiel, wenn jetzt eine Reise verlinkt wird, dann wird die 3-mal verlinkt, dann wird die über die Überschrift, über das Bild und über das Weiterlesen verlinkt. Das ist in Anführungsstrichen Usus gewesen. Da habt ihr aber vielleicht eine Möglichkeit, indem ihr die Links zusammenfasst oder das Div verlinkt oder Details auslöscht oder das Bild nicht verlinkt etc., habt ihr die Möglichkeit, Links einzusparen. Darüber hinaus habt ihr einen seitenweiten Footer, der halt ständig seitenweit eigentlich die Kategorien aus der Header-Navigation verlinkt. Ja, über Kanusa, Kontakt, Reisebedingungen, Datenschutz. Da ist halt auch die Frage, muss ich die Seiten weit verlinken? Nein, eigentlich auch keine wertvollen Seiten, da es keine Einstiegsseiten für User sind. Zusätzlich schraubt ihr so künstlich die Anzahl ausgehender Links seitenweit nach oben und qualitativ wertvolle Inhalte werden natürlich dann anteilig schwächer oder geringer gestärkt. Ja. Das trifft noch auf weitere Links dann eben in der Sidebar zu. Was jetzt aber konkret, wir haben ja über Keyword-Optimierung gesprochen und Seite 2 Keywords ist, was wirklich konkret ist, ihr habt eine Unterseite, eine Sekunde, das ist in den USA reisen, und zwar kanusa.de/USA-reisen, gibt es Hotels USA und andere Unterkünfte und da habt ihr die Unterseite Hotel Florida mit Unterkünfte in Florida verlinkt. Jetzt ist natürlich das Problem so, dass halt der interne Linktext eigentlich immer noch eines der wichtigsten Informationsquellen für die Suchmaschine ist. Und wenn jetzt Google auf die Seite geht, dann denkt es halt, okay, die Unterseite ist optimiert auf Unterkünfte in Florida, was sie on-page nicht ist, was in dem Fall halt einfach ein unglücklich gewählter Linktext ist, schreibt da rein Hotels in Florida oder irgendeine andere Phrase.
Okay, alles klar.
Das betrifft jetzt auch nicht nur das Hotel Florida Beispiel, sondern es zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch. Wenn ihr auf eure Schwellenkeywords von Seite 2 und 3 geht, schaut auch immer an, wie werden die Listingseiten intern verlinkt und wo kannst du vielleicht wirklich hergehen und durch eine Linktextoptimierung das Potenzial der eigenen Seite nutzen. leider auf Hotels Florida rankt Holiday Check auf 1. Bei Florida Hotels ist es ebenfalls so, dass da die großen starken Seiten vorne sind. Also auch wieder Holiday Check, Florida.com beispielsweise, TripAdvisor, so die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und da könnt ihr eben über die Optimierung der internen Linktexte schon ein Potenzial erheben, sagen wir es mal so. Das nächste ist, also neben dem Templates, Verlinkung der Inserate oder Verlinkung der Detailseiten habt ihr und Optimierung der Footerlinks, habt ihr auf bestimmten Unterseiten, wie zum Beispiel diesen Hawaii, ich nenne es jetzt mal Kategorie, auch wenn es vielleicht nicht so hundertprozentig korrekt ist.
Ja, vielleicht nochmal eine Sache.
Entschuldigung, Markus, wir nochmal reinquatschen.
Naja, nur als Info, ich meine, ihr rankt auf Unterkünfte Florida, ne, weil halt einfach der interne Link ist. Ihr rankt nicht in den Top 100 für Hotels in Florida oder Hotels Florida oder Florida Hotels. Ihr rankt ausschließlich für Unterkünfte in Florida, also Unterkünfte Florida, weil halt eben der interne Link ist. Und der ist halt einfach optimal. Da muss man immer unterscheiden zwischen Usability und Produktmanagement und Suchmaschinenoptimierung. Zumal man ja auch das Bild verlinkt. Ne? Also man hat ja hier auch das Bild verlinkt und da muss man genau gucken, man hat den Bildlink, die Headline verlinkt und den Detaillink. Und wo kann man hier sich einfach was sparen? Wie kann man das machen?
Und ja, genau. Also wie Markus gesagt hat, wenn ihr halt jetzt da auch noch irgendwie Hotels reinbringt, man sieht, da ist ja einfach ein Potenzial bei eurer Seite da, dass die dann auch rankt. Du kannst jetzt auch hergehen und natürlich messen, wie viel Traffic bekomme ich denn über Unterkünfte da. Weil wenn du natürlich den Linktext änderst, verlierst du vermutlich dann auch die Rankings oder aller Wahrscheinlichkeit nach. Vielleicht macht es dann Sinn, Hotels in Florida, Hotels und Unterkünfte in Florida zum Beispiel als neuen Linktext zu nehmen. Schau da einfach in deinen Analytics rein. Mhm.
Kurze Frage, Drasen. Warum sind denn alle Tech-Seiten auf dem Blog, Entschuldigung, dass ich jetzt zum Blog zurückgehe, aber Jens hat mir den Tipp gerade gegeben. Warum sind denn alle auf euren Tech-Seiten alle Seiten auf No-Index gestellt? No-Follow. Entschuldigung.
Die Tags meinst du? Eine gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, das war automatisiert durch das Plugin, ist das bestimmt passiert. Ja. Das muss bestimmt umgestellt werden, ja.
Ja, andersrum ist es besser.
Ja, no Index Follow wäre sinnvoller, aber. Ja.
Genau. Okay. Genau, so viel dazu. Also interne Optimierung der internen Verlinkung, durchaus was, wo ihr Potenzial heben könnt. Jetzt wollte ich eins ansprechen, ohne dass du vielleicht auch dazu sehr ins Detail gehen musst. Ihr habt auf der Hawaii-Kategorie-Seite immer so eine Box Top-Links für Hawaii und dann habt ihr hier Maui und in der Box rechts wird dann seitenweit auch über NoFollow werden da ganz viele Seiten verlinkt, zum Beispiel lokale Seiten, so mauiarts.com, mauimall.com, mauiwine.com. Gut mit NoFollow, aber auch da ist es so, dass die Suchmaschine das als ausgehenden Link zählt und ihr halt letzten Endes auch wieder Link-Juice, den ihr intern viel besser gebrauchen könntet, verschenkt. Da ist jetzt, ist das jetzt für den User die Top-Links für Hawaii oder, weil ich meine, NoFollow, klar, selbst wenn es sponsert wäre, wäre es in dem Fall ja in Anführungsstrichen ganz okay, aber aus SEO-Sicht verschenkt ihr da natürlich Link-Power.
Okay.
Also ihr habt grundsätzlich viel zu viele externe Links auf eurer Seite. Ne? Ich meine, ihr habt zu wenig eingehende Links, als dass ihr richtig fett mit den Konkurrenten mithalten könntet und verschenkt halt eine Menge Linkliebe in die Welt. Da muss man einfach eine gute Mischung haben. Mhm. Das ist halt sehr wichtig. Habt ihr denn mit den Link-Kooperationen? Also ich meine, ist doch eigentlich super, die alle mal anzugehen, wenn ihr einen guten Content habt in dem Bereich, dass die euch verlinken.
Im Grunde genommen haben wir eigentlich sehr viele Partner, insbesondere in den USA, auch in Deutschland. Aber es liegt alles an der Geschäftsleitung. Das liegt schon lange, wie gesagt, auf To-Do-Liste. Das wird eine Link-Kooperation. Wir haben echt wirklich viele. Es ist sehr schwer nur dafür, die jeweiligen Ansprechpartner zu begeistern. Und es wird schon seit einem Jahr auf die lange Bank geschoben.
Also ich persönlich bin ja ein Freund von vielen externen Links auf Seite. einfach aus dem Grund, weil ich denke, ist ja für eine Suchmaschine doof, man weiß nicht hundertprozentig, ob die Seite richtig ist und wenn die so aussieht, dass man von da notfalls weiterkommt, ist das gar nicht verkehrt. Aber in dem Fall, wenn die Seite extrem, also eher schwach ist und die Unterseite ist definitiv nicht gerade die stärkste, ist es natürlich ein Problem. Nicht der, also aus Nutzersicht könnte man auch einfach sagen, und das kann man sich wirklich mal überlegen, zu sagen, Top-Links für Hawaii, man nimmt 3 rein, einen Link, weitere Links zu Hawaii und macht dann die komplette Liste auch ein bisschen sortiert, weil im Moment ist halt auch eine ziemlich unnütze Liste, weil ich weiß selber nicht genau, was da kommt. Bei den Maui-Wein komme ich noch so halbwegs drauf, dass es wahrscheinlich um Wein geht, bei Maui-Arts um Kunst wahrscheinlich, aber ich bin etwas lost. Wenn man die ein bisschen sortiert und so eine eigene Link-Tipp-Seite unter dieser Seite macht, dann hat man auf der wichtigen Seite, die man ranken will, nicht so viel ausgehende Links, hat für den Nutzer aber trotzdem viele weiterführende Hinweise. Ist vielleicht auch so ein, vielleicht so ein Kompromissweg an der Stelle.
Okay. Oder machst du über JavaScript. Könntest du auch machen, ist auch nicht unbedingt die sauberste Lösung, ist jetzt im Sinne einer, soll ich sagen, beidseitigen Partnerschaft auch nicht fair, aber für den Fall, dass du da keine Links, Backlinks generieren kannst und ja, die Anzahl ausgehender Links reduzieren möchtest, realisierst du über JavaScript, dann ja, ist allerdings etwas grau.
Okay.
Gut, aber wie gesagt, stopp, Entschuldigung, ich finde die Idee, wenn ich drüber nachdenke, ohne Scheiß, so eine wichtige Anlaufstellen in Hawaii, weil ihr habt ja auch so ein bisschen Beratung drauf, lohnt es sich, einen PKW zu mieten, Unterkünfte und also es ist ein sehr beratender Ansatz, diese Seite hier. Und wenn ich dann nochmal eine Seite habe mit von wegen wichtige Stationen in Hawaii, also nicht nur Links, sondern zu sagen, guck mal hier, da gibt es gute Kunstausstellungen, da hast du eine Liste von dort ausgewählten Restaurants etc. Also wenn du wirklich eine Linksammlung im Sinne von Reisehinweisen und Tipps hast und machst die, wie gesagt, auf eine extra Seite, damit dein Link-Juice hier von der wichtigen Seite, wo du Conversions erzielen willst, nicht weggeht, dann kann so eine gute Linksseite durchaus auch wiederum externe Links anziehen, wenn du diesen beratenden Ansatz weiter verhältst. Also in dem Fall eher JavaScript, weil es ist echt ein bisschen viel. Aber überleg, wenn ihr die Daten schon mal rausgesammelt habt und die irgendwie wichtig sind und ihr beschreibt die Links auch ein bisschen was dazu, kann man daraus bestimmt auch irgendwas machen, was ansonsten wiederum auch interessant ist. Und wenn es schon gut aussieht, dann heißt es, und es findet keiner, kommt natürlich auch keiner hin und kann es großartig linken. Aber ganz ohne Mist, wenn du etwas hast, was gut ist, kannst du es auch selber sieden. Wir sagen ja nicht, wir linken irgendwo hin, aber man kann es dann selber auch benutzen und dann ist auch keiner pisst drauf, wenn man auf irgendwas hinlinkt, wo nicht gerade ein hartes Conversion drauf ist. Okay. Also so.
Du bekommst natürlich auch positive User-Signale, sei es jetzt via Social Media, Likes, Shares, Google Plus 1, Tweets und so weiter, aber letzten Endes auch eine höhere Verweildauer, ja, und die Bounce Rate würdest du reduzieren, weil halt einer, der, wie es zu eurem Geschäftsmodell passt, sich wirklich aktiv mit Individualreisen auseinandersetzt, halt einfach länger bleibt, weil er einfach, wie Jens schon treffend gesagt hat, coole Informationen findet über eine Kunstausstellung und über eine Weinhandlung und so weiter. Also, kann ich euch nur empfehlen.
Wobei wir bei interessanten Themen sind, Jens, hast du dir mal die Social Visibility angeguckt?
Ja, die ist etwas lustig, ja, das stimmt.
Ja, aber das ist interessant, weil die erste wirklich interessante Seite ist ja Nummer 3, Las Vegas erkunden. Ne? Also die sichtbarste Seite im Social-Bereich ist canusa.de, die Startseite, danach kommt der Blog und danach kommt erst die erste wirkliche Produktseite, nämlich da, wo man bei euch konvertieren kann, ist Las Vegas erkunden. Aha. Und das sollte man unbedingt berücksichtigen, wenn man sich den Produktkatalog nochmal anguckt, wo sind die User engagiert. Also erstens ist die Integration von Facebook und Twitter bei euch nicht gerade auffällig. Also auch die kann man wesentlich besser machen. Also gerade wenn es darum geht, die URLs, auf denen man sich befindet, zu sharen. Also wenn jemand ein Produkt oder eine Seite hat wie Las Vegas erkunden und der empfiehlt ja seine Freunde, dann ist das schon mal eine wertvolle Sache. Die viertwichtigste Seite bei euch ist euer Katalog. Ja, Service, Kontaktaufnahme, katalog.html. Und dann kommt eure E-Card-Seite und danach kommt dann rund ums Reisen, Internet-Tipps und so weiter. Und das sollte man sich einfach mal durchgucken. Ich kann jetzt hier nicht alles aufzählen, aber kommen noch Sachen wie Chicago entdecken, über Canusa Jobs und Karriere, interessanterweise. Also Leute interessieren sich auch für Jobs bei euch und leiten die offensichtlich auch an ihre Freunde weiter. Mhm. Skisafaris Nordamerika, USA, Washington entdecken. Und da kann man gucken, genauso wie das Suchvolumen bei Keywords, ist es genauso auch im Social-Bereich. Ich meine, Social wird immer wichtiger. Die Leute lassen sich von ihren Freunden in Social Networks beeinflussen. Und wenn ihr das mitsteuern könnt und ihr genau wisst, was sind denn die Produkte, die gemocht werden, kann man die dementsprechend auch pushen. Weil wenn es im Social-Bereich gemocht wird, dann kann es genauso auch im SEO funktionieren und umgekehrt. Ja, und das muss man sich angucken. Und bei euch sieht man auch, der größte Kanal im Social-Bereich ist eindeutig Facebook, ne, mit irgendwie 80, 90%. danach irgendwann Twitter und Google Plus One. Also ihr müsst auf jeden Fall eure Facebook-Optimierung optimieren. Ja, klingt lustig. Also ihr müsst genau gucken, was mögen die Leute, wie kann man die Leute mehr engagieren, dass die auch von eurer Fanpage sozusagen in ihren Profilen eure Links posten, also nicht nur Fan werden und fertig, sondern die sollten auch die Sachen weiterleiten. Ne? Wenn ihr irgendwie ein neues Angebot habt, Las Vegas erkunden jetzt mal anders, dann versucht halt das Ganze bekannt zu machen.
Okay.
Es gibt halt viele Beispiele von Unternehmen, die so Kampagnen gemacht haben, mit irgendwie mit irgendwelchen viralen Marketing-Effekten wie irgendwie kostenlosen iPad, iPod hier, jetzt weiterleiten. Und gerade wenn man sowas macht oder ihr sowas macht, dann kann das erstens im Social-Bereich wahnsinnig viel Links bringen, was ja auch positiv ist für SEO und natürlich auch echte Links generieren, ne, weil auch Leute gerne über solche Sachen halt bloggen oder tweeten. Jo, so viel dazu. Frank, du hattest noch Sachen.
Genau.
Die Frage ist nur, Jens, wie sieht es mit der Zeit aus?
Also ich habe Zeit.
Sehr gut.
Wir sind erst bei 2 Stunden, wir haben noch einen Rekord zu brechen. Leg los.
Sehr gut. Dann erzähle ich jetzt später von meinem letzten Sommerurlaub und gehe weiter zum Thema, ja, wo gehe ich hin? Ja, ich gehe mal zum Thema Templates. Also interne Verlinkungen würde ich sagen, schließen wir jetzt damit mal ab. Social auch klar schön prominent einbinden, wie Markus gesagt hat, geht auch wieder in Richtung Produktmanagement, da die Insights mitnehmen. Technische Aspekte, Templates. Klar, ich mag Typo 3 jetzt auch nicht so besonders, weil es halt sehr starr ist, beziehungsweise man immer mit sehr großem Aufwand nur individuelle Anpassungen machen kann. Achtet aber darauf, du hast sehr, sehr viele Seiten mit mehreren H1-Überschriften. Da die Templates so abändern, dass es halt eben wirklich nur eine H1 gibt, eine bis vielleicht weniger H2, aber nicht arg viel mehr. Versucht die Crawlability von Inhalten oder von der Seite zu erhöhen, indem ihr das CSS in Dateien auslagert, wenn möglich, dass eben das Code-Content-Verhältnis positiv beeinflusst wird. Du hast auf einer Unterseite, das ist mir aufgefallen, Probleme im NoScript-Bereich, und zwar auf der Unterseite Strandurlaub, also kanusa.de/strandurlaub.html. Da ist im NoScript-Bereich eine Linkbox drin, die allerdings so nicht ganz funktioniert, weil das als Text dargestellt wird. Ist an sich was Grundsätzliches, wenn du einen NoScript-Bereich hast, pack da nicht nur Links rein. Klar, Google kann den NoScript-Bereich theoretisch ja schon, oder kann es ja analysieren, allerdings, wenn da nur Links drin sind, dann sieht es etwas komisch aus und auch nach Manipulationsversuch. Ist aber meines Erachtens ein technischer Fehler irgendwo im Template. Also da habe ich jetzt nicht wirklich einen bösartigen Manipulationsversuch von dir entdeckt. Das andere ist, es gibt diverse Seiten, da hast du mehrere Seitentitel. Also zum Beispiel Autoreisen Hawaii, da gibt es 2 Title Tags. Das ist definitiv.
Huch! Jetzt sind sie raus. What?
Die haben auf den Knopf gedrückt wahrscheinlich.
Ja. Huch. Und schon wieder. Hat's 2-mal rausgekickt. Mist. Naja, mal gucken, ob's. Warte, ich klingel nochmal an.
Ich komme mal so lange auf das Thema zurück, was Sie gerade erwähnt haben. Da sind Sie vollkommen recht. Und zwar, das ist natürlich wieder eine Problematik, die wir haben bezüglich der Schnittstelle. Die ganzen Produkte, die wir natürlich da importiert haben, insbesondere, wo wir auch vorhin erwähnt haben, mit Kalifornien und auch des Weiteren die H1-Tags, die zu häufig auf einer Website oder auf einer Produktseite sind, kommen aus der Schnittstelle. Die hat also ein Import-Skript, das hat ein Import-Skript und dieses Import-Skript, ich war gerade dabei zu erzählen, wieso wir zu diesem Punkt gekommen sind. Ja. Das Import-Skript, was wir nutzen, die ganzen Produkte, die ihr natürlich seht, habt ihr vollkommen recht, die H1-Tags und so weiter kommen aus dem Import-Skript und das wird importiert und dort steht H1 und deswegen haben wir so unendlich viele, manchmal auch gleiche H1 oder Title-Tags und dementsprechend auch Import-Skripts. Da muss man definitiv auf alle Fälle was machen, okay?
Ja. Jetzt weiß ich nicht, wo war ich dann gerade abgeschnitten?
Bei dem Import, bei den H1 oder Überschriften. H1, H2, zu viele gleiche Überschriften oder H1-Tags.
Genau. Ja, jetzt bin ich etwas verrutscht, aber gut. Doppelte Seitentitel, genau das auch noch beheben. Autoreisen Hawaii, zwei Title Tags ist zu viel, da Template einfach korrigieren. Dann das Problem Umleitungen angesprochen. Wohnmobilreiseinformation leitet per 301 weiter auf eine Seite, die per 302 auf eine andere Seite weiterleitet. Achtet hier halt drauf, dass ihr Weiterleitungsketten vermeidet, also kein 301 und dann 302, beziehungsweise einfach auch die Arbeit für den Crawler möglichst effizient macht und neue URLs direkt verlinkt.
Okay.
Genau, das kannst du prüfen, beziehungsweise weißt du da vielleicht auch selber, wieso von bestimmten URLs 301 und dann 302 wird, macht letzten Endes aus SEO-Sicht keinen großen Sinn.
Könnt ihr denn mit dem Search Matrix jetzt genau sehen, wo 301 Weiterleitungen sind?
Ja gut, wir haben, also was wir machen, wir stellen die Essentials vor. Wir haben natürlich auch noch Search Matrix Suite, die Jens ja kennt und nicht bedienen kann. Und da haben wir Tools, die im Prinzip seine Seite crawlen und anhand von Keyword und Landing Pages einfach Fehler suchen. Ich meine, die Redirect-Fehler sind halt einfach Listen, die bei uns ausgespuckt werden, und die ganzen Sachen wie mit doppelte H1, zu viele H1, zu wenig H1 und so weiter, das bei uns halt ein Keyword-Report. Das ist ein Teil der Search-Matrix-Suite. Das können die Essentials nicht. Die Essentials sind quasi unser Analysewerkzeug, und alles andere, um jetzt in die tiefe Optimierung zu gehen, ist im Prinzip bei uns, nennt sich halt bei uns Projektbereich. Ne? Wenn du ein Projekt hast, was du halt kontinuierlich optimierst, wo du kontinuierlich quasi Verbesserung anstrebst, dafür braucht man halt die Suite.
Nee, alles klar. Hm? Okay.
Gut, aber man kann, wie gesagt, diese Daten erheben, und dann siehst du auch, hast du auch eine Liste mit URLs, die hochweit irreführende Weiterleitungen sind oder eben dann, wo Fehler im Template sind. Ich würde jetzt da auch gar nicht mehr so tief ins Detail reingehen, weil die Hebel entweder beschränkt sind oder halt einfach auch der Informationsgehalt eher marginal ist.
Wobei, stopp, warte mal ganz kurz, wir waren noch bei Strandurlaub, oder?
Ja, Strandurlaub.
Genau. Ich meine, lustigerweise ist ja das ja eine der Hauptkategorie-Seiten.
Ja.
Mhm. Genau. Und der Titel ist halt einfach nur Strandurlaub und that's it. Ja.
Das ist eine prima Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich das Redaktionelle. Ich würde absagen, kannst mal ein Beispiel Mietwagen zeigen, weil jeder, der im Mietwagenbereich unterwegs ist, wie er schon optimiert hat, weiß, dass das eigentlich ein ganz spannendes Umfeld ist. Und da ist es halt eben so, also die Titles sind tendenziell wirklich zu dünn. Die Unterseite Mietwagen hat nur Mietwagen, dann gibt es die Unterseite Mietwagen Kanada, die hat auch nur Mietwagen Kanada. Bei Städtereisen mit den Zielen zum Beispiel Halifax entdecken, ist halt dann der Titel Halifax entdecken, das ist einfach zu wenig. Da hast du natürlich auch über die Essentials, aber auch über Google selbst, über Suggest zum Beispiel, ne, oder das AdWords Keyword Tool oder andere Tools, also eigentlich immer die Möglichkeit, verwandte Keywords und ähnliche Keywords zu analysieren, und arbeite einfach mit denen. Weil wenn nur du wirst mit der Unterseite Mietwagen niemals auf Mietwagen innerhalb der Top 3 ranken. Dafür gibt es einfach zu große Marken, beziehungsweise andere spezialisierte Seiten, die da viel länger unterwegs sind. Aber du kannst da auf jeden Fall im Mid-Tail, sagen wir mal, und im Long-Tail auf jeden Fall noch Gas geben. Okay. Auch darauf, dass deine Seitentitel nicht so ähnlich sind, weil gerade bei den Specials hast du das Problem in Gruppenreisen in den USA, dass alle anderen Gruppenreisen in den USA immer als erstes die Gruppenreisen in den USA hat und erst dann die Präzisierung, packt die Präzisierung dann nach vorne, weil du hast eine Kategorieseite zum Thema Gruppenreisen in den USA, und sobald es dann tiefer reingeht, wie gesagt, stell einfach dann den Seitentitel um. Du hast natürlich auch bei Typo 3 hier das Problem, dass der Seitentitel exakt der H1-Überschrift entspricht, und wenn du eine Möglichkeit hast, das aufzubrechen, brech es auf, also dass der Seitentitel grundsätzlich der H1-Überschrift abweichen kann. Weil so hast du die Möglichkeit, verschiedene Keywords aus einem Keyword-Cluster zu bedienen. Okay. Bei Mietwagen Kanada gibt es halt einfach noch verschiedene Keywords, wie zum Beispiel, gut klar, günstiger Mietwagen Kanada Preisvergleich oder Mietwagen Kanada plus Stadt, auch immer. Oder bei, was hat Jens gesagt, Strandurlaub, ja, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da noch den Titel und die H1 aufzubohren. Nutziere einfach dann die Daten aus dem Keyword-Tool, und dann ist der Informationsgehalt deiner Seiten auch höher. Und zusätzlich kannst du auch so die Klickraten auf Suchergebnisseiten wieder anheben, wenn du halt einfach präzise beschreibst, was du hast. und einer, der nach Mietwagen Kanada sucht und nur eine Seite findet, wo Mietwagen Kanada steht, würde vielleicht weniger klicken, als wenn halt ein anderes SERP drüber steht, das einfach optisch ansprechender ist.
Okay.
Genau. Sonst hast du manchmal bei manchen Seiten noch das Problem, dass der Seitentitel der Startseite genutzt wird. Das würde ich auch auf jeden Fall darauf achten, dass, wenn du eine neue Seite anlegst, der Default Page Title nicht der der Startseite ist. Da okay. gibt es bestimmte CMS oder bestimmte Logiken, die das bei manchen Seiten machen. Bei euch ist es, glaube ich, nicht der Fall, aber achte einfach darauf, dass der Startseitentitel nur einmal genutzt wird, beziehungsweise jeder Seitentitel auch nur einmal vergeben wird. Genau. Sonst so ähnliche Titel, dünne Titel, überschneidende Titel, das sind auch drei Sachen. Da findest du aber auch wertvolle Informationen in Google Webmaster Tools, gerade bei doppelten Titeln, die du regelmäßig analysieren solltest.
Mhm.
Gut, sonst Textinhalte haben wir ja auch schon drüber gesprochen, auch schon jetzt im Vorfeld bei dem Review, was in den letzten 4 Wochen passiert ist. Deine Listingseiten haben teilweise halt einfach noch wenig Content, zum Beispiel Hawaii-Reisen hat Content, aber sobald ich dann runtergehe oder Bahamas-Reisen, Kurztour in Hawaii, wo ich jetzt auch nicht hundertprozentig genau weiß, wieso die Seite in den Bahamas-Reisen ist, da hat es dann keinen Content, sondern nur noch ausgehende Links oder halt eben so diese Listing-Inseraten. Schau, wenn du die Möglichkeit hast, nochmal da Inhalte bei wichtigen Unterkategorien hinzuzufügen, dass du da einfach mehr mit Textinhalten arbeitest. Aber sonst, ja, Jens, du kannst am besten nochmal den Ball übernehmen, weil du ja auch das Thema angeschnitten hast, zum Thema Strandurlaub. Meines Erachtens wirklich noch durchaus Potenzial da.
Definitiv. Also das sind sowieso viel Potenzial dummerweise an Texten in diesen Tabs versteckt. Also das ist mir aufgefallen, weil die bleiben ja auf der Seite, die sind da alle drauf, du hast aber mehrere Aspekte drin. Aber in dem Strandurlaub gleich, man, da steht einfach nur Strandurlaub. Das kann ich jetzt auch irgendwo in Norderney machen. Also das ist es ja nicht. Also da muss man definitiv sich abgrenzen. Also entsprechend deskriptiv sein. Strandurlaub USA oder hier geht es sogar nur um Hawaii, also oder Florida. Also ich würde da wirklich so konkret, wie es geht. Was allerdings weniger gut ist, habe ich auch gesehen, fand ich bei Autoreisen. Da steht dann drin, oben im Titel Autoreisen, Pkw-Reisen, Mietwagenreisen, Autorundreisen. Also das ist dann einfach kein Value drin. Also weil entscheide dich für eins von diesen Dingern und dann halt wieder in USA und Kanada, weil du fährst ja nicht mit dem Auto nach Italien.
Ja. Also, gerade am Beispiel Strandurlaub sieht man, du rankst mit Strandurlaub irgendwo auf Platz, glaube ich, 6, 7 so um den Dreh rum. 7 ist es, glaube ich, oder 8. Auf jeden Fall, du rankst in den Top 10 auch im sichtbaren Bereich mit dem exakten Titel Strandurlaub. Die Seiten über dir präzisieren das noch mit Strandurlaub am Meer. Aber wenn du jetzt natürlich hergehst und sagst dir Strandurlaub Hawaii, Nordamerika, Kanada, was auch immer jetzt letzten Endes, dann klickt halt einfach auch einer drauf, weil er halt sagt, hey, cool, da mache ich einen unvergesslichen, traumhaften Strandurlaub im Urlaubsparadies.
Okay.
Das ist vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt euer Target, aber Strandurlaubangebote, Strandurlaub mit, ja, was auch immer, Plusort ist auf jeden Fall eine Phrase, die Sinn macht.
Definitiv. Mhm. Dann habe ich was gesehen, was auch ganz interessant ist, und zwar Einreiseformulare USA, das hätte ich sogar auf 3. Mhm. Nur da steht dann, wenn man auf die Seite kommst selber, ich meine, Titel heißt auch Einreiseformulare USA, aber auch da kann man dann sagen, helfen Tipps und Tricks oder irgendetwas, das macht einfach schöner, du hast halt Raum auf dieser, den du verschenkst, aber wenn du auf die Seite kommst, steht halt ganz klar als Überschrift da USA Reisen und erst weiter unten steht dann Einreiseformular USA, also es kann sein, dass hier einfach eine ziemlich hohe Bounce Rate hier einfängt, weil die Leute denken, huch, bin ich jetzt hier eigentlich richtig?
Ja.
Weil da steht erstmal, entdecken Sie das Land der ungegrenzten Möglichkeiten, bla 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 bla, was halt mit dem übrigens die ganzen USA-Seiten sozusagen anfangen, was als Standard-Anfangstext auch nicht so ganz sinnvoll ist, wenn der halt öfters wiederverwendet wird. Aber da hast du halt natürlich, kannst wahrscheinlich ein bisschen Bounce-Rates-Probleme, weil ich nicht so genau weiß, bin ich jetzt eigentlich auf der richtigen Seite. Und dann noch eine ganz kleine Frage am Rande. Warum steht am Ende vom Breadcrumb immer Weblink und dann irgendeine Nummer hier 14353? Was will mir das sagen?
Wo bist du jetzt? Sag mal was.
Also Einreiseformular USA.
Okay, der Weblink ist also so, dass er damals gemacht wurde für den Katalog. Das heißt, die Kunden haben dann die Möglichkeit, bei dem Offline-Katalog einfach nur den Weblink einzugeben, der dann dort abgedruckt ist und kommen dann direkt auf die Webseite, auf die jeweilige Unterkategorie-Seite Landingpage. Ja, und der wurde halt damals umgesetzt und der ist dann halt wahrscheinlich immer noch in der URL manchmal vorhanden.
Ah, ich verstehe. Okay, super. Danke, dass du mir erklärt hast, weil das habe ich halt relativ häufig. So, und dann, wie gesagt, nochmal zu diesen Tab-Geschichten. Ich bin jetzt bei Wohnmobile, wo wir wieder das Problem haben, Wohnmobile, Komma, Camper, Komma, also bitte keine Titles schreiben mit Kommas und dann Aufzählung von Wörtern, das ist immer nicht okay. Aber da hast du auch das Thema, du hast dann unten die Tabs Wohnmobilvermieter, geführte Wohnmobilreisen und Informationen zu Wohnmobilreisen. Das wären alles Sachen, die könnte man schon wieder versuchen, weil da steht jedes Mal Content drauf, beziehungsweise werden Sachen angeteasert, ob du die nicht nochmal extra targeten könntest, weil die sind jetzt alle auf einer Seite wild untereinander. Ich meine, geführte Wohnmobilreisen können schon fast wieder eine Phrase für sich selber sein, indem man komplett eine eigene Seite spendieren könnte. Also da kannst du, glaube ich, noch so ein paar Sachen in die Breite gehen. Okay. Und dann haben auch die angelinkten Sachen mehr Gewicht, weil sie natürlich nicht mit den anderen allen zusammenstehen. Und ich glaube auch gerade, ich weiß nicht, Markus, wie ihr das durchmesst, wenn ich jetzt zu irgendeiner Mehrwert-Kombi komme, die im dritten Reiter drin steht, dann sieht ja Google mittlerweile, wenn es die Snippets macht, dass es gar nichts zu markieren auf der Seite hat.
Ja.
Und deswegen bin ich eh nicht mehr so der Freund von diesen Tabs. Also ich habe da ein bisschen immer ein schlechtes Gefühl mit. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann, versuche ich es zu vermeiden.
Also Google selber sagt ja offiziell, wenn du Tabs machen willst, dann mach es. Weil wir verbieten es nicht, weil Tab ist ein Usability-Instrument. Wir callen die Sachen. Und die Frage, die du halt dir vorher stellen solltest, ist, wie viel Longtail-Sachen kannst du mit den Tabs noch zusätzlich holen und deine Seite trotzdem gut strukturieren, gut ausbauen? Kannst du beispielsweise die Tabs nutzen, um interne Verlinkung zu verbessern? Also jetzt gar nicht, um Links zu verstecken, darum geht es nicht, aber wenn du beispielsweise, wir hatten ja vorhin diese Retail-Seiten, ne, die sind ja sehr bildlastig, kannst du quasi in dem Moment vielleicht mit Tabs arbeiten, um eigentlich mehr Content aber so abzulegen, dass er quasi Mehrwert hat, ne, also länger ist und interne Links einbauen, weil die internen Links ja in Texten besser sind als in einer Liste zum Beispiel. Dafür würde ich halt Tabs benutzen und so empfehlen wir doch unseren Kunden. Wir sagen grundsätzlich nicht immer, so wie du jetzt empfohlen hast, mach dafür eine eigene Seite, weil manchmal sich von der Menge des Contents einfach gar nicht lohnt, da eine eigene Seite anzulegen. Und oft ist es so, dass bei uns halt Kunden einfach ein Conversion-Element haben, das ist sozusagen der absolute Trigger. Dann kann man natürlich eine eigene Seite schaffen, Content drunter, Conversion-Element drüber, fertig. Aber das funktioniert hier vielleicht bei Canusa.de nicht. Ja, ich meine, ist halt die Frage. Aber du hast schon recht, klar, wenn man ganz, ganz viel Content auf der Seite hat, der vielleicht sogar gar nicht gefunden wird, dann sollte man sich schon überlegen, ob man das anpasst. Ne? Also wie Wohnmobile Kanada ist ja im ersten Tab versteckt oder Wohnmobile USA und standardmäßig aktiviert ist ein anderer Tab, dann könnte man vielleicht schon überlegen, da eine extra Seite zu machen.
Das stimmt. Und dann noch das Thema Linkworthy Content. Ihr habt extrem viele Sachen im Bereich Insider-Tipps, die allerdings total lustig eingebunden sind. Irgendwie Stadtrundfahrt in Washington D.C. Und sonst etwas, was dann immer wie so eine Art Postkarte aussieht. Ja, lustig, aber halt nicht lesbar. Ich bin also auf Service, ist der Service und dann Insider. Tipps. Also in dem Bereich Service würde ich mir echt mal überlegen, also ich fand, also das Thema mit den Reiseformularen und USA, zum Beispiel Reiseanmeldung, das sind alles Sachen, die suchen Leute wirklich. Und solche Sachen lassen sich extrem gut über Foren distribuieren. Klingt besser als Spam. Und so Sachen kann man da auch ohne Probleme einfach reinfallen lassen. Da schreit keiner rum. Weil das sieht halt aus, weil es passt halt, wenn es dazu entsprechende Fragen gibt. Geht relativ einfach. Einfach mal durch Google suchen nach Foren USA, Reisen, Hilfe, Tipps etc. pp. Und da kann man all so einen Kram relativ gut reinknuddeln, wenn gerade die Fragen dazu kommen. Und die gibt es immer. Aber das Schöne ist, ihr habt davon wahnsinnig viel. Und ich würde gucken, wie kann man den noch weiter ausbauen, um einfach besser einen Attraktor für Links zu bauen und dann vielleicht auch irgendwo so verorten, dass man das sieht. Oder Notfallzucker, das kann man auch machen, das ist auch legitim. Wenn du einen guten Tippbereich hast, wie zum Beispiel wirklich, was muss ich alles bei einer USA-Reise beachten oder so etwas, dann mal ein bisschen in die Keyword-Analyse gehen. Es macht sogar Sinn, teilweise für solche Sachen vielleicht mal Ads zu buchen, die Leute danach, wenn sie sie gefunden haben, auch empfehlen würden. Mhm. Okay. Also nicht um zu konvertieren, sondern um halt empfehlungswürdigen Content in die Aufmerksamkeit zu schieben. Haben wir auch schon bei manchen Sachen gemacht, hat dann wirklich sehr gut funktioniert, also um einfach das Seeding zu unterstützen. Muss man aber ausprobieren, weil es kostet halt ein bisschen Geld. Aber da sind eine Menge interessante Sachen drin, die ich mir wirklich mal überlegen könnte, weil die sind halt extrem versteckt mit diesem Service, weil Service klingt dann immer so nach Anrufen etc. pp. Und da habt ihr wirklich schöne Geschichten.
Okay, das stimmt. Okay.
Genau, ansonsten war ich noch leicht verwirrt von diesen ganzen, ich weiß nicht, ich habe das ja nicht durchgecrawlt, aber wenn ich jetzt bei Kanada-Reisen oder irgendetwas bin mit den Regionen, Kanada-Reisen alle und den Dropdowns, das ist mir, da kriege ich natürlich auch mal so ein bisschen, ich meine, die Sachen sind zwar trotzdem im Index, aber die sind dann meistens irgendwie, habe ich keinen Link von, habe ich einfach keinen sauberen Link gefunden, der hingeht. Also ich habe dann von den Unterseiten wiederum gesehen, weil da dann die Sachen vom Dropdown von unten nach oben verlinkt sind, aber von oben nach unten geht es oben über das Hauptmenü. Allerdings, wenn man dann auf der Reise-Art-Seite anfiltert, dann wird es dann richtig übel. Da bin ich mir noch nicht so ganz sauber, wie da die Verlinkung, ob die wirklich immer richtig funktioniert. Also diese ganzen Dropdown-Geschichten ist schon fast zu überlegen, weil ihr habt ja immer auch, ob man die nicht irgendwie Template-mäßig eher in ein ordentliches Kontext relevante Menüstruktur umbiegen könnte. Aber das ist schon ein bisschen Eingriff auch in die Optik, weil sonst kriegst du es natürlich nicht unter.
Ja, aber Dropdown ist größtenteils kaputt, ne? Da ist ein falscher NoScript-Tag drum, der ein Div sozusagen ausschreibt. Wenn du einfach mal im Browser JavaScript ausschaltest, dann siehst du, dass, wenn du jetzt auf der Kanada-Reiseseite bist, dass unter dem Dropdown einfach der Quelltext hingeschrieben wird.
Kannst du das machen? Also das ist das Beispiel vom Strandurlaub, was ich gesagt habe, wo es dir den NoScript-Bereich zerschossen hat.
Ah, okay, ich verstehe.
Okay.
Das ist ein Quelltextfehler. Da sind statt der Klammer, also Spitze Klammer auf und zu, ist da sozusagen und LT und GT im Quelltext.
Okay.
Ich meine, wenn halt der NoScript-Bereich auch nur links enthält, denkt die Suchmaschine auch, Halleluja, ist in links. Also würde ich auch auf der Seite, wie du schon gesagt hast, Jens, etwas sauberer integrieren. Ja. Content ist eigentlich das Beste.
Genau. Und dann der Klassiker, auch oft wieder genommen, also wir versuchen das bei uns gerade stückchenweise auch abzubauen, ist aber auch C-Note. Also ich meine, wenn du dann irgendwann mal Zeit hast, langweilig ist und du anfangen kannst, an den Flügeln zu schrauben, die ganzen Sachen, die du oben drin hast, deine Seite fängt ja an mit Kontakt, Newsletter bestellen, Canusa Bonuscard, meinen Merkzettel, Katalog bestellen und ihr individuelles Angebot anfordern. Allererstens sind diese ganzen Dinger H3, was natürlich ein bisschen bekloppt ist. Ich meine, weil du willst ja auf die Seiten nicht ranken. Also ich versuche aus meinen Templates alles Hs rauszunehmen, die nicht wirklich Hs sind, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen.
Ja, das ist ja alles nur Layout. Also das ist alles keine Seitenbezug. Leider. Ja.
Genau. Würde ich da definitiv rausnehmen und dann halt auch überlegen, ob die wirklich die Seite damit anfangen muss.
Okay.
Weil ich meine, das ist halt das allererste, was auf der Seite steht, im Quelltext. Also ich sage das nur so, ist heutzutage alles nicht mehr so tragisch, weil wenn es Template ist, kann Google es relativ sauber mittlerweile, aber ich würde es trotzdem einfach ein bisschen einfacher machen an der Stelle. Ich weiß noch, Anekdote am Rande, als wir angefangen hatten 2005, da waren wir ja mit T-Online auf 1 mit so Sachen wie Hilfe und in Investor Relations, weil das halt die ersten Links auf der Seite waren, also das war echt geil. Also Investor Relations 1 fand ich sau cool. Hat uns halt überhaupt nicht weitergebracht und Hilfe 1 war jetzt auch nicht wirklich hilfreich. Nichtsdestotrotz würde ich da einfach gucken, dass man da vielleicht noch ein bisschen was machen kann, aber wirklich nach den ganzen anderen Sachen, die du bekommen hast, weil so tragisch ist es dann nicht. Was ich dann gesehen habe auf Facebook, es gibt da jetzt dieses, bei Facebook dieses, wie viel Fans hast du und wie viel reden über dich? Und da hast du halt irgendwie 8000 Fans, aber nur 100, die irgendwie über dich reden. Also eure Fanbase kann man da, ich meine, ist halt ein Urlaubsthema, klar, wahrscheinlich ist vielleicht jetzt auch gerade keiner im Urlaub und es waren anders vielleicht mehr los, aber die würde ich versuchen, ein bisschen mehr zu aktivieren, gerade auch über den Blog vielleicht versuchen, auch ein bisschen kontroverser oder mehr rückfragend mäßig reinzugehen, vielleicht auch, ich meine, ihr macht Individualreisen, ihr habt dann vielleicht auch zu euren Kunden einen besseren Bezug, also kennt die vielleicht genauer als jetzt irgendwie TUI, nehme ich mal an. Vielleicht wollen Leute auch mal bei euch die Möglichkeit haben, ihren Reise, ich weiß nicht, ob ihr sowas macht, einen Reisebericht entsprechend zu veröffentlichen, weil wenn Leute möglich ist, bei dir Raum zu schaffen, Gesundheit, dann hat es den Vorteil, dass die, wenn sie die Möglichkeit haben, selbst dafür sorgen, es mit innerhalb ihrer Peer Group zu spreaden. Also, wenn du irgendjemanden Raum gibst bei dir auf dem Blog, sie können da schreiben, wie toll sie den Urlaub fanden, dann werden die das natürlich auch an der Stelle weitererzählen.
Okay.
Also, ich weiß nicht, ob man sowas machen kann, aber vielleicht irgendwo grob so in diese Richtung gehen. Also alles, wie kann ich versuchen, dass einfach mehr über mich gesprochen wird.
Okay.
Gut. Mehr fällt mir jetzt so ad hoc auch nicht ein. War aber eine ganze Menge. Ich glaube, da ist man erstmal beschäftigt für die nächsten 12 Monate. Markus, Frank, habt ihr noch Sachen?
Also ich hätte jetzt alles abgearbeitet. Ich wollte mich jetzt auch nur mal aus Zeitgründen auch auf die wichtigsten Trigger und Hebel da konzentrieren. Aber wenn ihr die Sachen umsetzt, die wir gesagt haben, dann ist da auf jeden Fall was drin. Markus hat es ja auch schon vorhin anhand der Essentials gezeigt, was das 25% aktuell eures aktuell erreichbaren Potenzials auf Seite 2 und 3 ist. Aber wenn ihr jetzt noch hergeht und einfach nochmal bis jetzt noch nicht verlinkte Inhalte verlinkt, dann bekommt ihr noch mehr Keys in Index und da ja euer Potenzial nicht gedeckt ist, wie wir heute Vormittag oder heute vorhin gelernt haben, ja, gebt da einfach Gas. Ja. Nutzt das Potenzial mit den lokalen Partnern auf Hawaii als Beispiel. Ja. Nutzt die Foren, wie Jens gesagt hat. Ihr habt guten Content, ihr habt tolle Blogartikel. Ja, also.
Wir machen einfach folgende Tragen. Du kriegst von uns die Essentials jetzt und kannst einfach dann auch sehen, wovon wir gesprochen haben. Was hältst du davon?
Perfekt, das ist super. Dankeschön.
Coole Sache. Muss ich auch mal ganz klar sagen. War gar nicht abgesprochen, war ganz spontan.
Super, ja, das ist echt cool.
Absolut. Schick mir am besten einfach nachher deine E-Mail-Adresse über Skype oder an markus@zertopics.com. Dann würde ich mich auch freuen, wenn du mir quasi in der Session zeigst, wie weiter noch nach oben geht.
Ja, super, das mache ich gerne. Kein Problem, Dankeschön.
Bitte, gerne. So, Jens, haben wir noch Ausblick, 4-Wochen-Ausblick?
Ein paar Sachen haben wir noch. Also allererstens wollte ich natürlich, nachdem wir viel rumgemoppelt haben, sagen, ist ja nicht so, dass wir da auch nichts haben. Und da wir sowieso gerade noch bei den Essentials sind, wollte ich auch nur, und ich es jetzt ja auch nutzen konnte, auch mal gleich darauf hinweisen, was ja wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, ist ja eure Social-Analyse. Also da, die macht wirklich sehr viel Spaß. Und da habe ich was Schönes gefunden, nämlich die bei Videoload am meisten gelikte und gesharte und getweetete Seite ist diese hier. Ich habe euch jetzt mal in den Chat reingepostet. Der Rest, ich setze einen Link drauf, ist gar kein Problem, könnt ihr euch auch anschauen. Aber es ist einfach der Knaller. Und zwar heißt diese Seite Kaminfeuer. Es ist einfach ein Film eines Kaminfeuers. Das Lustige ist bloß, die hängt in der Kategorie Action, was wahrscheinlich dafür spricht, dass es ein sehr spannendes Kaminfeuer ist. Also solche Sachen laufen einfach auf Facebook, war total unbeabsichtigt. Also sieht man den Humor unserer Nutzer, der ist noch wirklich sauber. Aber so Sachen funktionieren einfach. Und das hätte ich nie gesehen, da hätte ich die Essentials nicht gehabt, weil ich wäre da nie auf die Seite gekommen sonst.
Die Dauer 39 Minuten, ja.
Ich meine, 39 Minuten Kaminfeuer angucken, ja.
Da geht was, oder?
Ja, warum nur 39? Warum nicht 90?
Ja. Da war das Budget aus oder das Holz leer, keine Ahnung.
Oder ist der Trailer?
Also, genau. Wenn ihr Zeit habt und euch lustige Dinge anschauen wollt, dann analysiert mal mit den Essentials, einem Social-Modul, sowas wie Fail-Blog oder Epic-Fail oder ja, I Can Ask Cheeseburger oder irgendeine andere Seite, die halt lustige Inhalte hat und die Facebook-Button oder irgendeinen anderen Social-Media-Button integriert hat. Da findet ihr so lustige Sachen. Das lustigste oder das populärste Video auf Fail-Blog ist so ein Video, wo eine Frau eine Wassermelone versucht wegzukatapultieren. Schaut euch das mal an, Jens, kannst ja dann den Link auch posten. Ja. Ist teilweise auch interessant, wenn man mal Wired, TechCrunch und Mashable vergleicht, um mal zu sehen, welche Inhalte wie gut laufen und vor allem auch welche Kategorien wo laufen, weil du schon Muster erkennst, zum Beispiel, dass auf Delicious eher Tech-Stuff geliked wird, wohingegen auf StumbleUpon eher so Geek-Stuff und auf Facebook dann doch eher so rudimentäre Basishumor.
Rudimentärer Basishumor, das muss ich mir merken.
Ja, Entschuldigung, also ich weiß nicht. Also spielt da einfach mal mit rum. Da ist sicherlich auch was dabei und gerade auch, wenn es darum geht, erfolgreiche Social-Media-Kampagnen von Konkurrenten auseinanderzunehmen. Wenn ihr auf Tagungen mal jemanden habt von der Konkurrenz, der erzählt, was er eigentlich ganz toll macht, seht ihr halt auch so, ob der wirklich recht hat oder ob der einfach nur ganz viel Geld rausgegeben hat für Werbemittelkreation oder eigentlich nicht wirklich viel bei rumkam. Weil du kannst ja auch damit Linkdaten kombinieren und siehst dann wirklich mal ganz schön transparent, was bei Social-Media-Marketing wo funktioniert.
Das stimmt.
Wie gesagt, Fail-Blog anschauen, super lustig.
Ja, also macht definitiv Spaß. Also wir nutzen es auch mittlerweile sehr intensiv, weil man sieht einfach, was läuft eigentlich bei der Konkurrent. Gerade wenn man selber da sitzt und sagt, oh, was könnte ich denn mal tun? Man hat so eine Kreativhänger. Ist es wirklich sehr schön, einfach mal anzuschauen, was bei anderen Leuten funktioniert hat und zu gucken, ob man das adaptieren kann. Ich sage extra adaptieren, nicht kopieren. Das funktioniert meistens nämlich nicht mehr. Aber in so einem Kreativprozess ist es oft gar nicht verkehrt.
Ja.
Macht an der Stelle sehr viel Spaß. Und ja, freut bei uns alle. Genau. Ansonsten über die ganzen, man muss ja sagen, es ist hier ein riesengroßer Bereich auch drin im Bereich Universal. Wie gesagt, da jetzt leider ja bei Drasen bei euch noch nicht so viel war, konnte man da auch noch nicht so viel sehen. Wobei mir auch übrigens ganz kurz nochmal zurückgekommen ist bei euren Bildernamen, ist ja ganz lustig, weil ihr in dem Namen selber steht immer die Abmessung des Bildes mit drin. Das ist mal sehr lustig.
Ja, das, ja, wie gesagt, das sind alles Dinge, die man natürlich im Nachhinein sieht, insbesondere weil unsere Bilddatenbank, man kann also hinter das Bild den Wert ändern, die Bildgröße ändern und automatisch wird es dementsprechend geändert. Du kannst also oben in die URL die Werte einfach verändern. Das macht die Bilddatenbank automatisch, natürlich für die Webseite oder für den Bildredakteur super, aber wie gesagt, hat alles seine Nachteile, ne?
Genau. Und wenn wir gerade, um das Thema Essentials, glaube ich, zuzumachen, es gibt noch zwei sehr schöne Berichte bei Seokratie, immer wieder gern gelesen, und aber auch Mediadonis hat einen kurzen Blick drauf geschrieben, geworfen, wie er gesagt hat, wobei sein Titel schon etwas länger ist als bei manchen anderen Leuten Blogposts an der Stelle. Und kann man sich lesen, wird verlinkt. Wie gesagt, uns macht das Tool eine Menge Spaß. Kann man an der Stelle auch wirklich mal als Tipp raushauen.
Okay.
Markus kann jetzt nicht Ja sagen, weil du musst ja per se Ja sagen.
Nee, ich muss aber wirklich sagen, Jens, wir sind extrem stolz darauf. Ich meine, das ist ja nicht einfach nur irgendwas, wir machen was und fertig ist es. Ich meine, da muss man einfach mal überlegen, wie viel Arbeit da einfach hintersteckt. Wir haben da echt viel Herzblut reingesteckt und so pünktlich quasi jetzt zu SMX in New York und zu Demexpo fertig zu werden, haben wir auch mit dem Team eine Vereinbarung getroffen, dass wir 2 Monate durchgearbeitet haben. Am Wochenende nachts habe Catering gemacht für die Entwickler hier, damit die nicht irgendwo essen gehen müssen, damit die Zeit sparen. Ich habe dafür gesorgt, dass immer frisches Obst da ist. Einfach so ein Rundum-Care-Paket und bin halt auch echt stolz, dass wir das alle so gut hingekriegt haben. Ich meine, steckt auch eine Menge Arbeit hinter.
Sieht man. Definitiv. So, dann würde ich sagen, wer es sich noch nicht angeschaut hat, kann es sich ja auch auf der OM-Cap ansehen. Ich hoffe, jeder, der zuhört, ist auch da. Es gibt später nämlich auch eine Menge Bier. Das können wir nicht alles alleine trinken. Wir sind nur 4. Dementsprechend ist es auch eine gute Überleitung zu dem 4-Wochen Ausblick, und zwar wird es eher ein ziemlich kurzer Ausblick, weil je nachdem, ob ich es schaffe, dass Marco den Podcast schon am Mittwoch live stellt, ich wollte nämlich mal fragen, ansonsten hört ihr es erst, wenn die OM-Cap nämlich schon rum ist. Donnerstag OM-Cap mit 2 Panels, die ich moderieren kann, die mich extrem freuen. Das erste ist Thema interne Linkstrukturen, haben wir eben gerade gesehen, wie wichtig das ist. Dort mit Astrid Staats, die einen sehr, sehr schönen Thema Vortrag vorbereitet hat zum Thema Paginierung, auf den ich mich wirklich sehr schön freue. Und Jonas Weber, der sehr schön sagt, wie kann ich denn Link-Power von Startseiten schön nach unten durcherben, welche Methoden gibt es da und wie können wir da vorgehen. Beides super spannende Themen. Ich habe sie ja schon sehen dürfen, weil ich moderieren kann. Also sozusagen eine Vorversion, die alle machen, die erst kurz vorher endgültig fertig. Aber wenn die Qualität an der Vorversion, die wird in der Regel ja nur besser gehalten wird oder eben noch besser wird, wird es fantastisch. Ich habe auf jeden Fall schon an den Vorversionen ein bisschen was gelernt. Und dann natürlich Online-Marketing, KPIs für SEO und andere mit Stefan Fischerländer, glaube ich, derjenige, der noch länger ist. Ich glaube, der hat ja schon SEO gemacht, bevor es das Internet gab. und Markus mit dir.
Genau, wir sehen uns quasi den Donnerstag live und in Farbe in Berlin.
Genau. Und dann geht's auch wieder, wie vorhin schon erwähnt, über auch KPIs in der Post-Panda-Welt sozusagen.
Ja, also man muss, wenn man sich jetzt, sag ich mal, früher nur auf ein, zwei, drei Werte verlassen hat, sein Spektrum da jetzt erweitern, weil einfach wichtig ist. Ne? Ist genauso, wie man früher quasi mit wenig Mühe seine Rankings abonnieren konnte, muss man jetzt quasi einfach sich vollkommen, also nicht vollkommen, man muss sich den neuen Sachen einfach stellen. Man kann jetzt nicht denken, alles, was Google früher hatte, kommt zurück, weil es wird nicht zurückkommen.
Das ist richtig, da hast du recht. Nee, ich bin auch schon wirklich gespannt. Also gerade Stefan hat auch was Schönes schon vorbereitet, dank dein Thema zusammen. Ich glaube, es gibt auch eine super super rundes Panel, also ich freue mich da richtig drauf.
Ja, irgendwie auch, absolut.
Cool. Was haben wir dann noch? Dann haben wir noch eine offene Stelle, die ist noch nicht online, weil der Kollege, der es mir geschickt hat, kämpft noch intern mit der Live-Stellung der Seite, und zwar muss ich in diesem riesen Text nachschauen, was das eigentlich genau ist. Im iLab, und zwar gehört das zum Burda Verlagsgruppe, Hubert Burda Media Innovation Lab GmbH sozusagen, voll ausgeschrieben, eine Stelle eines SEO-Managers, netterweise in Festanstellung. Okay, schreibt man heutzutage dazu, ist ja nicht mehr so ganz gewöhnlich, normalerweise wird heutzutage keine mehr, was auch immer. Also zumindest eine sehr schöne Stelle, und zwar steht hier Aufgabe SEO, insbesondere Link-Building. Also ihr solltet das mit diesem Ahrefs schon hinkriegen, sonst wird es eher schwer. Und Aufbau von Keyword-optimierten Landing-Pages. Okay, dann haben wir eigentlich fast alles zusammen. Und gute Englischkenntnisse sind wünschenswert. Das heißt auf gut Deutsch, man braucht sie nicht wirklich. genau. Bewerbungsunterlagen bitte an stefansalat@burda.com. Ich schreibe es einfach in die Shownotes rein, weil der gute Mensch gibt nämlich, geht woanders hin und sucht sozusagen seinen eigenen Nachfolger, was ja immerhin dann für seinen Arbeitgeber spricht, wenn man sich schon die Mühe macht dafür. Dementsprechend glaube ich, ist bestimmt ein guter Job. Burda ist definitiv ein Haus, was keine Probleme mit irgendwelchen Finanzkrisen hat, hat genug liquide, sicherer Job. Was will man an der Stelle mehr? Und ab und zu gibt es mal eine Zeitung. Also wird bestimmt sehr, sehr, sehr spannend. Dann haben wir hier was Schönes, und du hast ja die Möglichkeit, gerade sehe ich das, ich bin noch gar nicht so weit runtergekommen, ich meine eigenen Shownotes noch live am Lesen sozusagen, die Möglichkeit, drei Essentials zu verlosen. Das ist ja eine coole Sache. Da müssen wir uns erstmal überlegen, was wir dafür tun könnten von unseren Zuhörern. Machen wir eine spontane Aktion. Ich würde sagen, das machen wir jetzt hier nicht live, während ihr alle zuhört, wie lange ich brauche, bis ich auf eine coole Idee komme, sondern wir schreiben es super cool in die Shownotes rein. Dann müsst ihr sie nämlich auch lesen. Und da schreiben wir dann was Schönes rein, wie ihr da, was ihr tun müsst, um daran zu kommen. Die gibt es natürlich für drei verschiedene Personen, nicht, dass einer sie dreimal hat. Das wird es dann davon nicht besser, weil es ist einfach alleine schon sehr gut.
Genau.
Fantastisch. Und damit würde ich sagen, sind wir soweit fertig. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier wart. Hat mir mit euch einen Riesenspaß gemacht. Drasen, ich hoffe, es war für dich lehrreich.
Auf alle Fälle. War sehr interessant, besonders, dass ich mir die Essentials mal angucke, um zu sehen, dass man gleich auf den ersten Blick mal analysieren kann, wo man ansetzen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, insbesondere weil ich nicht ein SEO als allgemein oder nur die SEO bin. Ich mache auch andere Dinge bei mir im Unternehmen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, gleich auf den ersten Blick Zeit sparen zu sehen, wo man halt optimieren kann und wo man schnell optimieren kann. Wenn man gleich auf den ersten Blick, wie mir Markus gesagt hat, 25% auf Seite 2 verschenken wir Potenzial. Das ist natürlich, was man sehr schnell umsetzen kann, was ich bis jetzt noch nicht sehen konnte. Also insofern war es für mich sehr hilfreich.
Ja, hervorragend.
Auf alle Fälle.
Genau, cool. Das freut uns. Ansonsten an euch Hörer da draußen, wir freuen uns über eure Kommentare. Wie hat es euch gefallen? Wir sind jetzt bei 2 Stunden 33, also damit sind wir, glaube ich, also ich muss mal nochmal nachschauen, aber ich glaube, das sieht sehr rekordverdächtig aus dieses Mal. Wir freuen uns über eure Kommentare. Bewertet uns auch auf iTunes. Wir sind mittlerweile dort auf den ersten Kategorien relativ in diesen Top 20 Listen schon mal aufgetaucht mit 55 Bewertungen, auf jeden Fall gut positioniert. Wir würden uns freuen, wenn es noch mehr werden, nicht nur ich, sondern auch der Kollege Seonaut, der uns das Ganze hier ja als Host erst ermöglicht, freut sich da wie ein Keks, hätte sogar den Titel in diesem iTunes optimiert, so ich es am Anfang mich selber nicht gefunden habe, weil er nämlich immer bei Radio for SEO steht erst SEO, SEM etc. PP Podcast am Anfang und der Brand am Ende. Ich habe alles gedacht, wo ist denn mein eigener Podcast? Ich finde ihn hier gar nicht, vor lauter Optimierung der Kollege. Also, machen wir ihm den Gefallen, lasst uns da noch besser aussehen, damit wir noch mehr Zuhörer bekommen und ansonsten hören wir uns in 4 Wochen wieder. Ich bin raus und ihr auch, oder?
Ja.
Schönen Abend. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.